Jeden Montagabend, fast überall auf der Welt, treffen sich die anonymen Alkoholiker seit mittlerweile 50 Jahren. Und das Interessante ist, die treffen sich nicht, damit sie irgendeine Lösung für ihr Problem finden, sondern die treffen sich eigentlich nur, damit sie über ihr Leid sprechen können, weil sich das dann einfach ein bisschen besser anfühlt, wenn andere, die genau das gleiche Schicksal getroffen hat, das teilen. Und so ähnlich geht es uns heute auch im Knappencast.
Wenn du Schalker bist, weil diese Liebe niemals endet. Wenn Schalke-Content für dich wichtig ist, ist deine Suche hier beendet. Hier ist der Podcast, der genau zu dir passt. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Hier ist der Knappencast, Knappencast.
Glück auf, ihr Lieben. Herzlich willkommen beim Knappencast. Mein Name ist Marco. Es ist Montagabend, der 16. März. Gestern war der 15. März, ein Heimspiel gegen Hannover 96. Und da sprechen wir drüber. Mit wir meine ich mich und aus dem Sauerland endlich mal wieder zugeschaltet, der liebe Kevin. Glück auf, mein Lieber.
Guten Abend. Schön, mal wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Und ja, meine Einleitung war doch eigentlich, glaube ich, ganz stimmig, und es ist auch so bei diesen anonymen Alkoholikern, dass sie einfach keine Lösung finden werden und wir werden auch die rote Karte nicht mehr rückgängig machen können und alles andere auch, aber wir müssen drüber sprechen, vielleicht geht's uns danach ja besser. Wie geht's denn dir überhaupt heute, Kevin, nach diesem Spiel? Das war so, wie soll ich sagen, so mitreißen und so bewegen, dass ich hatte wirklich um 22 Uhr gestern Abend noch Puls und das bestimmt die Schlagzeilen und es war wirklich so, wir haben auch vor der Sendung gesagt, nee, wir brauchen uns überhaupt nicht vorbereiten, wir reden halt einfach nur über dieses Spiel und da gibt es viel zu bereden, also jetzt wieder zurück zu dir, wie geht's denn dir eigentlich jetzt mittlerweile?
Mir geht's, ich kann mich nicht beklagen, also mir geht's eigentlich ganz gut.
Ja, und in Bezug eben auf das, was du gestern warst, bist du auch wieder runtergefahren oder hat es dich überhaupt gar nicht so aufgeregt? Oder?
Natürlich im ersten Moment schon, auf jeden Fall. Ich glaube, so geht's nicht nur mir. Ich glaube, da kann ich für das gesamte Fanlager sprechen, dass ich glaube, das schon sehr unerwartet kam, zumindest das, was die rote Karte war. Aber ich muss schon relativ sagen, war ich recht schnell eigentlich wieder runtergekommen.
Du bist ja an sich auch ein gechillter Typ. So viel wissen wir ja. Und die alle, die den Knappencast hören, wissen das, dass du ja eher auch so zu der ruhigeren oder gechillteren Sorte gehörst. Und dann fällt dir das vielleicht leichter als anderen. Aber was hast du da jetzt mal so grundsätzlich? Was gibt da so, außer vielleicht mal in Dampfen gehen, was hast du da so für Strategien im Leben bei dir? Oder wie gesagt, ist das einfach dann naturell, dass du dich nicht so sehr reinsteigerst in irgendwelche Dinge? Oder hast du da irgendwelche Methoden oder Rituale?
Ehrlicherweise eigentlich überhaupt nicht. Also ich kann mich eigentlich schon sehr, also wir werden ja gleich noch dazu kommen. Es gab schon so zwei, drei Sachen, wo ich dann doch in dem Spiel dann, wo mir ziemlich die Hutschnur geplatzt ist, sage ich mal. Aber eigentlich habe ich, also ich wüsste zumindest nicht, was ich da mache. Ich bin, keine Ahnung, ich sehe das eher so, ja, gelassen, ja, schon gelassener, aber dennoch mit großer Kritik an gewissen Dingen.
Ja, das machen wir auch gleich. Und aber wenn du sagst, ja, jetzt ist die Hutschnur geplatzt, also wenn du eher ein gelassenerer Typ bist, bist du dann, was machst du denn dann, wenn dir die Hutschnur platzt vorm Fernseher oder wenn du das dann guckst, schreist du dann oder, ja, oder ist das nach innen dann, diese Hutschnur platzen?
Nee, das, also ich war gestern, also die erste Halbzeit hatte ich zu Hause geguckt. Da war ja noch, ich sag mal, so ziemlich fast alles in Ordnung.
Ja, aber sehr entspannt, ja.
Aber die zweite Halbzeit habe ich dann bei uns im Vereinsheim geguckt, weil ich mir die Schalke-Damen angeguckt habe. Die waren bei uns. Und da bin ich schon bei anderen, wenn andere dabei sind, bin ich dann schon ein bisschen ruhiger. Aber wenn ich das zu Hause gucke, natürlich dann fahre ich dann auch schon mal aus der Haut und werde dann auch mal lauter.
Zu Recht, zu Recht. So, ich würde sagen, das als Einleitung so ein bisschen zur Psychologie des Sauerländers. Und das ist ja cool, dass die, das ausgerechnet die Schalke-Frauen bei euch waren. Da können wir ja dann auch gleich noch drüber reden. Haben wir eben, machen wir so als kleinen Mini-Blog. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, selten hat unser Jingle des Wahnsinns der Woche so gut gepasst wie dieses Mal. Ich spiele, dann reden wir drüber.
Wahnsinn der Woche!
Dr. Robinho Brown, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und ja, Kevin, du hast ja gerade schon erzählt, wo du warst. Du weißt, das ist ja immer meine erste Frage. Wo hast du das Spiel gesehen? Also erste Halbzeit zu Hause, zweite im Vereinsheim. Ich fange jetzt ausnahmsweise mal an, weil ich das Spiel mit meinem Sohn geguckt und das Erste, was er sagte, als dann dieser... Er hat sich schon so darüber aufgeregt, und das tue ich auch manchmal, warum man denn manche Schiedsrichter einfach... Dennis Aitekin und Hartmut Strampe oder wie auch immer nennt und manche dann eben Doktor, ja, Doktor Felix Brüch, Doktor Robert Braun und irgendwie war ihm das zuwider oder wurde der eingeblendet zu Spielbeginn und sagte, der ist scheiße, das gibt jetzt nichts. Ja, und irgendwie hat er da intuitiv schon recht gehabt. So, das also so einleitend und da der Junge gerade in der Pubertät ist, benutze einfach gerne, ja, wir nennen es jetzt mal unflätige Begriffe und muss damit die Welt beschreiben. Du kannst halt auch was von erzählen, da werde ich dich gleich natürlich auch noch fragen, wie es bei dir läuft und deiner Jugendmannschaft. Und der aktuelle Lieblingsbegriff ist Avi-Arsch. Hm? Und also, der fiel dann gestern sehr, sehr häufig. Und ja, wenn wir das Spiel jetzt mal chronologisch durchgehen, bis wir zu Avi-Arsch kommen. Ja, wie du es eben schon gesagt hast, die erste Halbzeit super überlegen von uns, überrollt, hat Miron Mustic gesagt, ja, schöne Tore gemacht oder klare Tore gemacht, ja, lief eigentlich alles nach Plan und ach, man war schon so am Denken, geil, dann können wir selbst in Darmstadt verlieren, sind wir noch Erster und du weißt ja, wie das alles ist innerlich. Oder hast du noch irgendwas zur ersten Halbzeit, bevor wir dann zum Wahnsinn kommen?
Nee, ich war eigentlich sehr also ich habe mir natürlich im Vorfeld, Hannover ist jetzt kein Geheimnis, dass Hannover eigentlich vor der Saison als, ich würde mal fast sagen, Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurde, vom Stärke des Kaders her und allem. Und dass wir dann in der ersten Halbzeit, die ja gefühlt, ich sag mal jetzt, kaum in unserer Hälfte gelassen haben, weil wir die so unter Druck gesetzt haben und gepresst haben, war schon ein Ticken überraschend, muss ich sagen, aber es gab eigentlich nichts, was man hätte schlecht noch, oder besser gesagt, noch besser machen können. Ja. Aber erste Halbzeit, ich wüsste jetzt nicht, was es da geben würde, wo man diskutieren könnte.
Ja, und ich finde auch, jetzt dann so nach, wo sind wir jetzt, 7, 8 Spielen Rückrunde, oder 9 jetzt, glaube ich, war es 9 schon, dass das jetzt halt eben auch alles so greift, ne? Dass halt eben so dieser Plan B mit der offensiven Variante, mit der Viererkette. Ich finde, Becker hat jetzt rechts hinten dann auch überzeugt. Also ich finde das jetzt auch wieder richtig da nach seiner Verletzung. Hat er die Seite auch echt gut gehabt. Viele coole Zweikämpfe gewonnen. Gab überhaupt, finde ich, wieder viele gute Abwehraktionen. Und nach vorne ist das halt einfach fluffiger, flüssiger, zielgerichteter. Viele Abschlüsse. Ja. War einfach ein Guss und man dachte, super, alles klappt und jetzt haben wir eben diesen Plan B auch drinne und ja, alles schön, alles Spaß gemacht. So, tja, ich würde es mal so einleiten. Es gibt halt eben manchmal Situationen oder manchmal Spiele oder eben dann manchmal auch Schiedsrichter, die sich wichtiger als das Spiel nehmen. Also so würde ich jetzt einfach mal einleiten und die dann aufgrund fehlender Empathie für das große Ganze. Und das große Ganze wäre jetzt für mich ein Fußballspiel. Und wie so ein Fußballspiel läuft, die dann dieses Spiel bestimmen wollen oder die irgendwie, warum auch immer, einen Eindruck machen wollen oder ein Statement setzen wollen. Ich finde, am besten sieht man das ja beim VAR. Das heißt also, dass sich da die das sind ja auch ausgebildete Schiedsrichter, dass sie dich da einmischen, weil sie was tun wollen und dem Spiel dann irgendwie einen Stempel aufdrücken wollen und dadurch ganz viele Spiele zerstören. In diesem Fall finde ich aber, da können wir gar nicht so viel über den VAR reden, sondern jetzt müssen wir eigentlich so richtig schön oldschool wie vor 10 Jahren, können wir einfach über den Schiedsrichter reden. Und also wirklich in dem Moment, man konnte das eigentlich gar nicht glauben. Also wir hören das immer ohne Ton oder wir haben einfach nur so ein bisschen Atmo laufen. Das heißt, wir hatten jetzt keinen Kommentator und wir gucken das so und irgendwie haben wir gar nichts gedacht. Und auf einmal sehen wir nur, dass er dem die rote Karte zeigt. Und wir gucken uns halt also so völlig entgeistert an, weil wir überhaupt kein Verständnis für diese Situation aufgebracht haben. Ja, und natürlich gibt es jetzt schon ganz viele Vergleiche, das ist ja heutzutage immer so, da gab es ja jetzt einige Situationen auch schon diese Saison oder immer, ne, dass wenn jemand das Bein hoch hat und den anderen am Kopf trifft, ja, okay, dann kann ich ja verstehen, dass es da eine rote Karte gibt und, aber in dem Fall, das war so, das kam so aus dem Nichts, das hat einen so getroffen wie so eine Bombe, boah, okay, Kevin, wie ist es in dir gegangen, wie hast du das wahrgenommen und du hast ja richtig verstanden und gesagt im Vereinsheim, wie haben die anderen Leute das wahrgenommen? Erzähl mal ein bisschen jetzt erstmal von dieser Szene, die zur roten Karte geführt hat.
Überrascht. Also ich war überrascht, weil es war auf einmal, man hat nicht wirklich was gesehen. Klar, man hat gesehen, dass da irgendwie auf einmal ein Hannover-Spieler auf dem Boden lag. Und dann kam dieser, ich sag mal, Zoom-In auf den Schiedsrichter, auf Jake und der Spieler, der halt am Boden lag. Und auf einmal sehe ich nur, wie er die Karte zückt und rot zeigt. Ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Die anderen natürlich waren auch so, hä, was ist denn jetzt passiert? Weil man hat nicht, logischerweise nicht drauf geachtet, was da genau passiert ist. Und dann, als die Wiederholung kam, hat man sich so gedacht, hä, okay, ja, okay, was ist jetzt los? Deshalb rot, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, das war sogar einen Tag vorher in der Bundesliga, Leverkusen gegen Bayern, wo Luis Diaz den Ball, den Fuß wirklich in der Höhe hat, wo du sagst, da gehört kein Fuß der Welt hin. Und er trifft den am Kopf und er kriegt dafür eine gelbe Karte. Anschließend hört man, wie sich ein Herr Hoeneß darüber aufregt, was die Schiedsrichterleistung im Moment in Deutschland angeht. Und nicht mal 24 Stunden später passiert so ein Foul. Man kann jetzt diskutieren, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Und es wird einfach rot gezeigt. So, ich sag mal so, oder ich gehe davon aus, hätte es den Tag davor in dem anderen Spiel auch rot gegeben für die Aktion, hätte, glaube ich, nicht so viel Diskussion stattgefunden, wie es jetzt schlussendlich war oder ist.
Aber würdest du denn, du bist ja selber, das ist ja das Schöne bei dir, du bist ja kein ehemaliger Profi, aber du bist ja schon nah am Spiel dran und spielst das Spiel und trainierst das Spiel. Wenn wir jetzt erstmal von dem Standpunkt herangehen, von ganz oben drauf gucken, wäre das denn, wenn du jetzt Schiedsrichter wärst oder wenn du das Spiel Fußball leiten möchtest oder es in die Bahn bringen würdest und du guckst jetzt von außen auf diese Aktion, was würdest denn du geben? Oder was würdest du überhaupt eine Karte geben? Würdest du gelb geben? Würdest du rot geben? Was würdest du machen?
Also ich glaube, ich bin einer der absolut wenigen, der gesagt hat, ist hart, aber ist vertretbar.
Okay.
Das Ding, was mir nicht gefällt, ist, als Schiedsrichter hast du ja so ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl, wie du ein Spiel leitest oder wie auch nicht. So, und du siehst halt deutlich, man hat es in der Wiederholung gesehen, Dzeko konzentriert sich komplett nur auf den Ball und sieht gar nicht oder wird noch nicht mal gewusst haben, dass hinter ihm einer steht. Und in dem Moment, wo er ihn trifft, in dem Rippenbereich, siehst du auch sofort, wie er zurückzieht. Was bedeutet, oh, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. So, und anhand dessen hätte ich wenn wir jetzt damit gehen, dass ich der Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich gesagt, boah, ist schon, also es war ein gefährliches Spiel, ja, aber ich glaube, ich hätte es bei einer gelben Karte belassen.
Okay.
Weil natürlich, klar, wenn man sich die Wiederholung um Wiederholung anguckt, das ist wie beim VAR, irgendwann vermittelt dir das Bild, boah, das sieht schon heftig aus. So, aber man muss halt darauf achten, wie der Spieler da hingeht. So, wie gesagt, Dzeko hat nicht gesehen, dass da jemand steht. So, und ich glaube nicht, wenn er gewusst hätte, dass hinter ihm einer ist, dass er so dahin gegangen wäre.
Ja.
Und daran ist dann halt auch zu bemessen, wie ich gerade schon sagte, dieses Fingerspitzengefühl, was man als Schiedsrichter haben kann oder meiner Meinung nach auch müsste, dass du siehst, dass das keine absichtliche Aktion war, dass er nicht gesagt hat, ist mir jetzt scheißegal, ob da einer steht, ich gehe da jetzt so rein, wie ich, egal, ob ich wem verletze oder nicht. Nein, er ist da reingegangen, hat gesehen, oh scheiße, da steht ja einer und zieht sofort zurück. Und das als Schiedsrichter zu ignorieren, finde ich schwierig.
Interessant, dass du aber auf jeden Fall schon zu denjenigen gehört, die das als vertretbar ansehen. Wie war es denn, ich sag gleich meine Meinung dazu, wie war es denn dann im Vereinsheim? Also wenn du auch sagst, du bist ein bisschen ruhiger, wir wissen doch, im Sauerland, ja klar, gibt es ein paar falsche, aber da sind ja auch wahrscheinlich ein paar andere Schalker, oder? Mhm. Und die waren dann aber eher so auf gar keinen Fall rot und du warst dann einer der wenigen, oder wie war da so die Stimmung?
Also es war tatsächlich ein gemischtes, war gemischt die Stimmung. Ich habe das mit meinem Onkel zusammen gesehen und mein Onkel guckt mich an und fragt, war das jetzt wirklich eine rote? Ich sag so, augenscheinlich hat der Schiedsrichter das so empfunden, dass das eine rote war. So, der konnte das gar nicht glauben oder ja, so, was, dass das jetzt wirklich eine rote Karte war. Und die anderen, natürlich hatten wir da auch zwei, drei Leute bei, die haben sich natürlich dermaßen darüber aufgeregt und haben natürlich sofort den Schiedsrichter verflucht, wie es halt so üblich ist. Aber ja, es war schon so recht auch so teilweise erschrocken, dass das jetzt plötzlich, weil, wie gesagt, man hat nicht gesehen, was passiert ist und plötzlich siehst du nur noch, wie der Schiedsrichter rot zeigt und alle, hä, was ist los?
Ist ja nicht so, jetzt sehe ich mal, wenn ich jetzt der Schiedsrichter wäre, also bei mir war es so, ich wäre noch nicht mal auf Gelb gekommen. Oder wenn man es dann gegeben hätte, gesagt, na, von mir aus, aber, und zwar liegt das daran, da waren ja jetzt auch diese zwei Aktionen, die jetzt auch so diskutiert wurden, Bundesliga, letzte Woche Köln gegen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo der dem so von hinten, wo der den so an der Achillessehne trifft, ne? Und dann hatte der Kölner ja rot bekommen, gegen Dortmund war das, letzte Woche. Und ne, diese Woche, oder jetzt letzte Woche waren die Kölner ja in Hamburg und dann hat ein Hamburger eigentlich so eine ähnliche Aktion bei dem Kölner gemacht und der hatte irgendwie Geld bekommen. Oder gar nichts, gar nichts. Ja, und da hat dann der Trainer auch gesagt, hey, wo ist denn jetzt hier so die, und wo ist hier eigentlich die Gleichbehandlung? Und, aber was er gesagt hat, für mich sind das beides keine roten Karten. Ja, weil eben in beiden Fällen das keine Absicht war und irgendwie ja aus dem Spiel heraus so vorkommt. Und deswegen, jetzt drehe ich das mal wieder zu dieser Situation, wenn ich einfach so mit meinem Fußballverständnis und Gefühl für den Sport, ich finde schon, wenn jetzt jemand wirklich in so einem Getümmel, gerade im Strafraum oder so, oder wenn es um Kampf um Ball geht, wenn man das Ball halt so hoch irgendwie in Kopfhöhe hat, dass egal, ob da jetzt jemand kommt oder nicht, oder ob man das eben bewusst weiß oder nicht, ja, dass man schon so viel Gefühl hat, dass man weiß, naja, okay, theoretisch könnte hier ja was passieren und dann nehme ich das in Kauf und dann wäre es vielleicht auch berechtigt, wenn ich dafür bestraft würde. In dem Fall von Dzeko finde ich ja jetzt bei einem Fußballspiel, der will zu einem Ball kommen und ja, dann ist er sehr beweglich und gelenkig, finde ich, kann man in der Situation ja auch schön sehen. Und ja, geht mit dem Fuß irgendwie Richtung Ball und das ist aber halt eben auf Beckenhöhe oder von mir aus auf Bauchhöhe. Und dann nehme ich irgendwie meines Erachtens gar nichts in Kauf. Also ich wäre jetzt wieder so vom, wie ich das Spiel kenne, wie ich das kennengelernt habe. Also wie gesagt, ich wäre auch ohne Karte ausgekommen. Auch wenn das gegen uns gewesen wäre oder mit uns, sagen würde, ey, aber das war ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Und dann kam ja noch hinzu, dass sich dann eben auch keiner beschwert. Das ist ja, finde ich, schon ein valides Argument, was ganz häufig so ein Zeichen des Videoschiedsrichters angebracht wird. Und das finde ich auch ein gutes Argument. Die versuchen ja alles rauszuholen heutzutage. Ne? Und sobald der Ball im Strafraum ist, es wird immer widerlicher, heben halt alle die Hand. Irgendwas wird schon gewesen sein, was der Videoschiedsrichter findet. Ja, und versuchen sich zu beschweren und einen Vorteil rauszuholen. So, und dementsprechend, wenn das jetzt irgendwie ansatzweise aus Fußballersicht eine rote Karte oder irgendwas bedeutet hätte, dann hätten die sich schon gemeldet, die Hannoveraner, haben aber nichts gemacht. Und dann wäre das für mich halt noch ein weiterer Punkt zu dem, was ich eben sage. Nee, also da boah, muss man schon wirklich ganz komisch modern drauf sein, wenn man da irgendwas rausholt, wie es jetzt am Ende gekommen ist. Mhm. Ja, also verstehst du, was ich meine, so diesen Punkt, ja. So aus der ganzen Fußballsozialisation, wie man Fußball auch selber spielt und wie man dann auch auf einem Amateurplatz sagen würde, oh sorry, ja, so, weißt du, also, ne, und dann wird der Schiedsrichter auch sagen, ja, okay, knapp dicht und der kann auch wieder aufstehen, weiter geht's hier, ohne Karte. Also, ich war, wie gesagt, ich habe die Szene gesehen und hatte eigentlich, weil man denkt ja manchmal eben bei einer gelben Karte dann schon so, hoffentlich ist das jetzt nicht rot, aber da in der Situation habe ich halt gar nichts gedacht. Weil ich halt auch schon gar nicht dachte, dass es überhaupt Gelb gibt. Und dementsprechend war das so wahnsinnig überraschend und dementsprechend Wahnsinn der Woche. Ja, nu, so ist es dann eben gekommen. Und ja, und dann, wie findest du das? Du hast ja eben auch oft dann mit Schiedsrichtern im Jugendbereich zu tun. Ich weiß nicht, wie sind das eigentlich bei euch? Ist das noch so dieses klassische... Ja, einer der Betreuer macht es von einer der beiden Mannschaften ja. Oder habt ihr dann auch so abgestellte Schiris oder so?
Tatsächlich bei uns, wir spielen in der Kreisliga B, haben wir wirklich Schiedsrichter, die abgestellt sind dafür. Das Einzige, was wir dann halt machen müssen, beziehungsweise einer von uns und einer aus dem anderen, aus der gegnerischen Mannschaft, die Linienrichter.
Ja, klar.
So wie es halt klassisch ist, genau. Und aber wir haben wirklich extra Schiedsrichter dafür, die dann das Spiel pfeifen.
Aber das soll jetzt, wir sind immer noch, ich meinte jetzt deine Jugendmannschaft, ne?
Ja, ja.
Okay, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass es eine Kreisliga auch gibt. Okay. Und welches Alter war das nochmal? So auch so
13, 14.
Genau, ja, ein bisschen, genau, dann kennst du ja Assi-Arsch.
Ja, genau. Da kenne ich teilweise noch andere Wörter.
Ja, wir sind hier im Klammcast, also immer auch natürlich jugend- und kinderfreundlich. Und was meinst denn du, oder wie nimmst denn du da die Schiedsrichter wahr? Also sag ich jetzt mal so meine Wahrnehmung, ich gucke ja auch da manchmal eben die Jugendspiele von meinem Sohn. Ich finde, klar, machen die manchmal Fehlentscheidungen. Das ist ja okay. Ja, aber was ich finde, was da selten ist, ist eben so diesen, so einen massiven Eingriff oder dass sie halt eben jetzt so dem Spielen so einen Stempel aufdrücken wollen oder kurzum, was ich sagen will, also ich glaube, so eine rote Karte auf dem Amateurplatz eher selten, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe bis jetzt, wir haben jetzt mal grob überschlagen, ich habe jetzt seit August um die 20 bis 30 Spiele mit meiner Mannschaft gehabt. Mit Vorbereitung und allem Pipapo und ne, Pause und Freundschaftsspielen. Und ich habe bis jetzt nicht einen Schiedsrichter gehabt, der irgendwie, also klar hat mir auch schon mal eine gelbe Karte dabei oder sowas, aber das war dann eher für meckern oder diskutieren mit dem Schiedsrichter, als wirklich für einen Foul. So klar hatten wir auch da schon mal einen dabei, der einen dann komplett umgesetzt hat und dafür gelb gekriegt hat. Aber in den meisten Fällen war das eher, weil diskutiert wurde.
Ja. Ja, und was du eben dadurch, finde ich, bestätigst, ist so dieses, dass eben dieser Amateurschiedsrichter, der eben nicht diesen Videobeweis im Hintergrund hat und der nicht auch so dieses Bedürfnis hat, boah, hier gucken jetzt Millionen zu und ich muss jetzt hier irgendwie was leisten, der guckt halt einfach auf das Spiel und den Spielfluss und die Energie und dann sieht der ja eben, boah, ob sich da irgendjemand groß beschwert und alle Rudelbildung und er weiß, okay, jetzt ist echt was Blödes passiert oder, der eine sagt, tut weh und der andere geht sofort hin und sagt, oh, sorry, war keine Absicht. Ja, und dann entscheidet er das eben. Genau wie du sagst, dann ist es häufig auch keine gelbe Karte. Und da glaube ich eben auch, dass, um nochmal auf diese zwei Aktionen zu kommen, da mit diesem Tritt, in Anführungszeichen, in die Achillessehne, ja, die wir bei den Kölner Spielern hatten, oder eben bei jeder Sajeko-Sache, dass ein Schiedsrichter einfach ja maximal da eine gelbe Karte geben würde, aber vielleicht auch gar nichts, weil einfach das ganze Spielgeschehen sich so offenbart, dass es hier nicht um Absicht ist und dass das einfach bei einem Fußballspiel, wenn man in einen Zweikampf geht, dass das da einfach vorkommen kann. Ja. Ja, jetzt ist bei uns halt eben so passiert und boah, und es hat halt eben wirklich dann das Spiel auf den Kopf gestellt. dass dann, jetzt gehen wir mal weiter, würde ich sagen, dass dann die Hannoveraner, jo, dann halt mehr Ballbesitz hatten, wir nicht mehr so früh angegriffen haben und dann nach hinten gezogen haben und trotzdem das eigentlich alles ganz gut wegverteidigt haben, wie Muslic das immer nennt. Cool, dann kommen wir als erstes oder als nächstes zum Elfmeter. Jetzt, der wurde jetzt nicht mehr so viel diskutiert, also sagen, ja, klares Foul von Katic, aber auch da wieder, wir hatten ja nur die Bilder oder das sah irgendwie so aus, als hätte der den Ball eigentlich zuerst gespielt. Und so eine, also wenn du jetzt halt so eine Grätsche machst im Strafraum, das war jetzt keine Grätsche, sondern er ist ja hinterhergelaufen, und du spielst zuerst den Ball und dann fällt der andere über die Beine, ja, dann ist es eben kein Foul. Oder habe ich das falsch gesehen oder wir? Also hatte der nicht zuerst den Ball gespielt? Also selbst da haben wir uns gefragt, klar, dann waren wir erstmal eingeschossen auf Dr. Robinho, aber war das ein klarer Elfmeter oder wie hast du das gesehen?
Ich habe es im ersten Moment, als also in Echtzeitgeschwindigkeit passiert ist, habe ich meinen Onkel angeguckt und habe mich gefragt, hey, was ist denn jetzt gerade passiert? Als ich dann die Wiederholung gesehen habe, muss ich sagen, bin ich tatsächlich dafür, dass das schon ein Elfmeter war. Weil der Ball war halt so, man sieht, dass der Hannover-Spieler den Ball einfach viel zu weit vorgelegt hat. Heißt, man kann darauf spekulieren zu sagen, das war nicht mehr, das wäre nicht mehr gefährlich geworden. Aber Katic kommt mit so viel Tempo angerannt, dass er den einfach komplett über den Haufen rennt. Mhm. Und als Hannover-Spieler nimmst du das natürlich dankend an. So, es war natürlich unglücklich von Katics Perspektive her. Aber ich sag, das ist ein Elfmeter. So, wenn Katic da ein bisschen vorsichtiger reingeht, dann passiert da nichts.
Ja, dann nehmen wir das. Ist okay. Gab ja da an der Situation gab es ja jetzt auch nicht so viel Kritik. So, dann kommt der Elfmeter. Da hatte ich ein gutes Gefühl und das war ja ein besonderer Moment. Alle schreien, yeah, wir waren noch voll laut und ja, dann ist natürlich schön schalkig. Ist dann direkt die nächste Ecke zum Tor führt, aber auch hier wieder Frage an dich. Es sah in den Bildern schon ein bisschen nach Abseits aus, oder? Also war das, also normalerweise würde man ja sagen, okay, standing on the field, also die haben Abseits gegeben. Sah man das dann, dass das kein Abseits war? Auch da, also wie gesagt, ich habe den Kommentator nicht gehört, von daher sah man, dass es dann doch kein Abseits war.
Ich fand interessant, das habe ich aber auch erst im Nachhinein gesehen, weil logischerweise war Social Media komplett voll mit der einen Aktion und mit der Entscheidung oder beziehungsweise mit dem Tor. Ich finde es interessant, dass da hat ja der VAR drauf geguckt, dass dass die Linie, die das vermeintliche Abseits aufhebt, witzigerweise eigentlich nicht hätte gezogen werden können. Weil die wurde anhand von der Hacke von, jetzt schlag mich tot, keine Ahnung von wem es von Schalke war, gezogen, obwohl man die Hacke gar nicht sieht. Die Linie wurde halt gemutmaßt, dass da ein Fuß ist. Aha. Aber eindeutig sehen konnte man das halt einfach nicht. Wo ich dann sage, ja, wenn die Bilder halt nicht eindeutig sind, wie kannst du da dann die Entscheidung ändern und sagen, ja, war kein Abseits, war ein Tor, wenn du keine eindeutigen Bilder hast.
Ja.
Da musste ich halt auch daran denken, kleiner Abdrift, ich bin ja auch großer Football-Fan. Und da heißt es, gewisse Sachen kontrolliert werden, wenn du nicht eindeutig sehen oder das widerlegen kannst, dass das anders war, bleibt das, was auf dem Platz gesagt wurde, bestehen.
Standing on the field rule, ne? Genau. Deswegen habe ich intuitiv, weil ich auch manchmal Football gucke, habe ich das intuitiv wahrscheinlich gerade so eingeleitet. Das stimmt, ja, da gibt's die Regel, kenne ich auch.
Da frage ich mich halt, warum das nicht bei dem VAR im Fußball genauso ist, weil du konntest halt nur wirklich mutmaßen, dass da irgendwie noch ein Fuß steht, weil man irgendwie gesehen hat, dass der von der Körperhaltung her in dem Standbild da irgendwie hätte seinen Fuß haben müssen. Aber ein genaues Bild, dass da wirklich ein Fuß steht, von auch noch dann zuordnen zu können, dass da einer ist von Schalkes Spielern und nicht, dass er vielleicht irgendwie durch irgendein, keine Ahnung, wie Stellung ein Hannoveraner da ein Bein noch stehen hat, ist halt, ja, da kann man sich, glaube ich, jetzt tot drüber diskutieren, ob das jetzt so war oder nicht oder wie auch immer, aber es hat mich schon im Nachhinein dann sehr überrascht, dass da wirklich nichts zu sehen war, ob da wirklich ein Fuß von einem Schalke-Spieler war oder nicht.
Ja, und wenn man einmal sich natürlich eingeschossen hat, wie man so schön sagt, ne, auf Assi-Arsch, dann gibt das natürlich nochmal mehr Zunder. Ich habe gerade überlegt, stellen wir uns mal vor, es hätte überhaupt keine rote Karte gegeben. Die Aktion hätte es nicht gegeben vom Schiri. Und das Spiel wäre aber trotzdem so ausgegangen, mit all der Dramatik dann am Ende. Und eben dieses Tor hätte halt zum 1:2 geführt. Ich glaube schon, dass man dann, wir heute hier säßen und eben das Internet auch, dass man dann viel mehr Fokus auf diese Szene auch gelegt hätte und auf die vermeintliche Ungerechtigkeit, die einem da widerfahren wäre. Und nur weil die eine Sache noch viel krasser war mit dem Rot, ist das jetzt gar nicht so sehr in den Diskussionen drin. Ne? Mhm. Aber eigentlich war das an sich auch schon eigentlich eine krasse Aktion und ja, kommt dann jetzt eben on top dazu. Bei der letzten Sache allerdings, die viel diskutiert wurde, die auch der Trainer in den Interviews oder die mancher Spieler und natürlich im Forum oft angesprochen worden ist, das mit der Nachspielzeit. Da bin ich jetzt eher auf der anderen Seite. Ich bin sowieso ein Freund davon. Ich hatte sowieso, als diese 7 Minuten kamen, dachte ich schon, boah, Geschenk für uns. Weil ich hab's wirklich lieb, wenn, und da gab's so viele Szenen, die ja dann eben überprüft worden sind oder wo Pausen waren und dann haben die unsere ja auch sich dann oft liegen lassen. Und das gehört ja halt alles dazu, ist ja auch okay. Aber wir hatten eigentlich gesagt, es muss 10 Minuten geben.
Ich habe auch gesagt, 11 Minuten mindestens. Ne?
Und dann waren ja schon 7 ein Geschenk. Und wenn dann Jai, der lag dann nochmal 2 Minuten. Also wirklich, wenn das jetzt gegen uns wäre, da würde ich ausflippen, wenn der dann, der Gegnerspieler, 2 Minuten nochmal Zeit schindet und dann auf die 7 Minuten nicht draufkommt. Also das finde ich völlig okay. Also darf man sich nicht drüber aufregen, oder?
Ja, nee, absolut nicht. Du hast halt gesehen, wie du gerade schon gesagt hast, in Jay braucht Licht erstmal, ich glaube, insgesamt 2-3 Minuten und dann braucht er noch 1-2 Minuten bei der Auswechslung. Und es ist bekannt mittlerweile, dass egal was passiert, das nachgespielt wird. So. Und ja, das ist dann halt, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Pech, dumm, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall unnötig gewesen, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, da kann man halt irgendwie alles zusammen, damit es auch richtig kocht. Und wir können ja gleich auch mal ein bisschen Resümee ziehen. Ich finde, man kann auch mal was Positives rausholen. Aber sowas gehört dann halt zu diesem Spiel dazu und macht es dann auch so faszinierend, wenn man jetzt neutral drauf guckt, dass man dann eben in der letzten Sekunde dann eben noch dieses Tor macht. Und dann muss man doch auch ehrlicherweise, mein Sohn hat dann noch gesagt, der Arsch, jetzt pfeift er noch nicht mal mehr an. Also ehrlich gesagt war es natürlich auch gut, wenn man in Unterzahl ist, dann nimmt man den Punkt noch mit und nicht, dass sie dann noch einen Angriff kriegen. Also das fand ich jetzt, wie gesagt, mit der Nachspielzeit völlig in Ordnung. Eher fand ich, war das sogar für uns. Also das finde ich okay, so hätte ich es gerne auch umgekehrt. Aber klar, die anderen Sachen, ja, die haben wir jetzt und jetzt würde ich ganz gerne, ich habe noch einen anderen Punkt, den ich zum Spiel ansprechen möchte, aber wenn wir jetzt mal so dieses Schiedsrichter-Thema abrunden, eine Sache, die natürlich wichtig ist, was auch vielen durch den Kopf ging, ist, naja, wie lange ist denn jetzt diese Sperre? Und jetzt hatte ich eben mal geguckt, da hatte ich aber noch nichts gelesen, Juri Mölder hatte ja gestern angekündigt, wenn das mehr als ein Spiel wäre, ja, dann würden sie halt Protest einlegen. Wobei, meines Wissens, ist doch normalerweise eine rote Karte immer eigentlich 2 Spiele. Es sei denn, es ist halt irgendwie so ein Special. Was jetzt schon verkündet worden ist, sind eben diese Sperren da für diesen Luis Diaz. Aber gut, das war jetzt gelb-rot, weil das halt eben auch ein Fehler da vom Schiri war. Okay. Und da gab es jetzt aber keine Aufhebung oder so. Also der hat halt so diese Sperre bekommen. Und ich denke, dass es dann, da wird man auch nichts gegen machen können. Ja, wie siehst denn du das? Also Bist du dann auch irgendwie so der Meinung, wie viele zu sagen, na komm, Einspielsperre reicht dann jetzt? Oder, weil es gab ja schon, glaube ich, auch ein paar Vergleichsentscheidungen vom Schiedsgericht oder wer auch immer das bestimmt, dass wenn man dann im Nachhinein erkennt, naja, so dramatisch war es jetzt nicht, dass das dann eben reduziert wird auf ein Spiel. Wie ist da deine Vorstellung da?
Also ich weiß, ich kann oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, warum dieses oder diese Aussage von Juri Mölders kam, weil du einfach jetzt das Problem hast, dir fehlt dein, ich sage mal, dein bester Spieler, fehlt dir einfach bei zwei absolut wichtigen Spielen.
Ja.
Besonders das, was nächste Woche kommt, ist das wichtigste Spiel, was jetzt so im Moment ansteht. Und da dann, klar, der wäre jetzt so oder so raus gewesen, ne, weil es gibt, ich habe schon lange keine rote Karte mehr gesehen, wo du nur ein Spiel Sperre bekommst für. Mhm. Weil das wird ja dann auch immer ausgelegt nach, wie gefährlich war die rote oder warum hat er rot gekriegt? War das so gefährlich? Wie gefährlich war das? Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir zwei Spiele für Dzeko haben werden. Und selbst wenn Schalke da Einspruch einlegt, wird das genauso wie bei Luis Diaz sein. Weil da wurde ja auch Protest eingelegt. Der wurde ja sofort abgeschmettert heute. Heute, glaube ich. Wird da auch kein Erfolg passieren, weil warum sollten sie weniger als ein Spiel Sperre geben? Oder weniger als zwei Spiele Sperre?
Mhm, ja.
So, es war halt nun mal, das ist halt jetzt das Blöde. Ich hätte gesagt, wäre das eine gelb-rote, wäre es nochmal was anderes gewesen als glattrot. Ich sehe halt keinen Grund dafür zu sagen, ja, okay, weil Schalke das jetzt Einspruch einlegt, wir geben bei einer glattroten nur ein Spiel Sperre. So, das ist halt dann in dem Moment blöd gelaufen.
Also bei Gelb-Rot ist ja eh klar, dass es ein Spiel gibt und das ist, so wie jetzt bei Bayern, das wird halt im Grunde so gut wie nie zurückgenommen, aber ich glaube, bei Roten gab es das schon öfter mal, also ich glaube, es hat schon ein paar Mal gegeben, dass dann man irgendwie erkannt hat, so rot war das gar nicht und dann ist es dann doch nur ein Spiel geworden. Ich glaube, darauf setzt Mölder, darauf setzen wir alle, darauf setze ich persönlich ehrlich gesagt auch, weil ich nämlich beim nächsten Heimspiel dabei sein werde. Danke an Gewalzentours an dieser Stelle. Und und den natürlich auch gerne live sehen würde, aber mich fragt ja keiner und um mich geht's auch nicht. Aber da würde ich sagen, okay, da müssen wir abwarten und der wird in jedem Spiel fehlen, ne? So cool wie der ist und so. Und
ja, klar.
Da werden wir gleich dann im Ausblick natürlich auch ein bisschen drüber reden, wer den wie ersetzen kann, was wir uns da wünschen. So, vielleicht nochmal abrundend, was ich auch gruselig fand, es gab ja von Dr. Robinho noch auch, der hat ja auch ein Statement gegeben dazu, warum der da eine rote Karte gegeben hat, was ehrlicher gesagt jetzt für diese Sperre da natürlich auch schon wieder negativ für uns ist, weil das ja sehr in das Urteil mit einfließt, was der Schiedsrichter wahrgenommen hat und ja, der hat das ja auch alles so dramatisierend dargestellt und ja, das regt mich auch so auf, das meine ich ja, so wenn man Fußball spielt, der hat ja auch irgendwie sowas von offene Sohle schon erzählt. Ja, hätte da so die offene Sohle und Treffer und so. Und da, wo ich wieder meine, ja, also wenn du Fußball mit deinen Füßen spielst und nicht festklebst am Boden, und in dem Moment, wo sie dich abheben, diese Füße, dann wird die Sohle offen. Ja, und deswegen gibt es da so viele Karten und so viele Fouls werden gepfiffen irgendwie und wurden Karten wegen eben angeblich Trefferbilden offener Sohle, wo man eigentlich vor 30 Jahren gesagt hätte, wir spielen hier Fußball. Ne? Mhm. Ja, also ich höre dich und sehe das auch so, Mensch, das ist halt so doppelt bitter dann. Ne? Nicht nur, dass wir in dem Spiel zwei Punkte verschenkt haben, sondern ja, dass er uns dann auch zwei Spiele fehlen wird. Jetzt habe ich noch einen ganz anderen Aspekt zu dem Spiel. Also ich glaube, ja, so ich sage jetzt mal einzelne Spielerkritik, haben wir schon gesagt, in der ersten Halbzeit gesehen, wie cool wir waren. Ich finde, in der zweiten haben wir es auch super verteidigt. Jo, und dass Katic da einmal ein bisschen stümperhaft war und dann, okay, gibt ein bisschen Abzüge. Und Karius, ja, da ist er ein bisschen vorbeigeflogen bei dem Tor. Aber da finde ich auch wieder, hat er auch paar Mal sehr gut gehalten, hat den Elfmeter gehalten. Ach, da habe ich irgendwie auch nicht so Bock drauf rumzuhacken. Also, oder was hast du noch so zu den Spielern oder allgemein?
Also, klar, ich habe, also als ich damals Torwart war, wurde mir immer eingeprügelt, wenn du als Torwart die Entscheidung triffst, rauszukommen, musst du den Ball haben. So.
Klassiker der Fußballsprache.
Genau. Und sehe ich bei Karius auch so, was mich aber deutlich mehr frustriert an der ganzen Szene ist, dass, ich weiß gar nicht, wer es war, der den Verteidiger, ich glaube
Becker,
komplett gepennt hat. Wenn Timo Becker da ein bisschen wacher ist und aufpasst, passiert wahrscheinlich nichts.
Ja.
Karius hat ja auch im Nachhinein gesagt, wenn ich drin bleibe, wer weiß, ob der reingeht, aber ich habe mich dazu entschieden, rauszugehen. Alles so. Okay. Mein Gott, wegen dem oder mitunter wegen dem stehen wir überhaupt da oben.
Ja, also wie gesagt.
Ohne Karius wären wir wahrscheinlich irgendwo so härter Lautern-Region, was immer noch nach der letzten Saison unfassbar gut wäre für uns. Aber man muss es halt auch einfach mal gut sein lassen. So, ja. Klar, er weiß, dass er den hätte wahrscheinlich gehabt, wenn er drin geblieben wäre. Mein Gott, er ist rausgekommen, hat drunter hergepackt. Ja, um Gottes Willen. Passiert.
Ja, also wie gesagt, sonst so sehe ich es auch. Also da würde ich gar nicht weiter drauf eingehen, drauf rumhacken, sondern ja, also, es war halt einfach ein Drama. So, ich wollte noch einen anderen Aspekt aufmachen. Ich weiß doch, dass du, ich meine, du studierst doch, oder?
Nee.
Ach so, nee, dann habe ich es irgendwie, okay. Wird jetzt vertan, aber deswegen, aber ich frage dich trotzdem mal, sagt dir der Dunning-Kruger oder Krüger-Effekt etwas? Ein Effekt aus der Sozialpsychologie oder aus der Psychologie?
Tatsächlich sagt mir das absolut zero.
Ja, ist jetzt auch, und ich habe das heute in einem ganz anderen Zusammenhang habe ich diesen Begriff gelesen und dachte, ah, das passt ja gut zu meinem. Also, was der Effekt ist oder wie er bezeichnet wird, so ist aus den 90er Jahren, bezeichnet eine kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können bezüglich eines bestimmten Bereiches zu überschätzen. So, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich es gelesen habe. Ich habe es nämlich im neuen 11-Freunde-Sonderheft zu Trainern gelesen und da war ein Artikel über die sogenannten 80 Millionen Bundestrainer. Dass man halt eben bei der Nationalmannschaft dann immer, Mann, warum wechselt er den ein und so. Und das wurde dann halt eben als dieser Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet, dass wir also als Laien oder inkompetente Menschen es meinen, besser zu wissen als der Bundestrainer selbst. Ja, so. Und dann habe ich mich selber reflektiert, weil ich zum wiederholten Mal in dieser Saison die Auswechslungen kritisiere oder damit nicht ganz einverstanden bin. Jetzt ist ja das Schöne, dass man bei unserem Trainer, dass er so ein Säulenheiliger ist, dass man das ja guten Gewissens tun kann oder so ganz leichte Randnotiz macht, ne? Also der steht über allem und ist unantastbar und deswegen kann ich das ja nicht so wie früher, dass man sich echt ärgert und der Trottel und so, sondern einfach nur so, habe ich jetzt so kein gutes Gefühl und nimm mir aber jetzt diesen Dunning-Kruger-Effekt, dass ich mich selber also als inkompetent bezeichne und trotzdem aber jetzt mit dir drüber reden möchte. Vielleicht bist du ja genauso inkompetent, hast genauso das gleiche Gefühl. Und am Ende, so sagt zumindest diese Studie, sind wir eigentlich gar nicht in der Lage, das objektiv zu beurteilen. Aber mit meiner Inkompetenz stelle ich jedes Mal fest, sobald Bachmann an der Seitenlinie steht, sobald Sanchez an der Seitenlinie steht, ich habe kein gutes Gefühl. Also ich denke so, oder so nehme ich das wahr, dass das kein Upgrade ist oder auch noch nicht mal ein, wie soll man sagen, ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Upgrade, Downgrade, also das, was in der Mitte ist, also dass man es einfach hält, den Status quo, sondern dass es ein Downgrade ist. Das heißt also, dass uns dadurch ein bisschen was verloren geht und, ich weiß nicht, ob ich das richtig gedeutet habe, wenn man die Bilder nach dem Spiel direkt sieht, dann hat ja Music sehr geschimpft, mit dem Schiedsrichter und immer auch so mit dem Finger drauf gezeigt, was natürlich an sich eine unhöfliche Geste ist, aber von mir aus ist es ja noch verständlich. Aber dass er auch Sanchez, ich weiß es nicht, so habe ich es gedeutet, dass er auch mit dem Finger auf den gezeigt hat und irgendwie mit dem auch ein bisschen geschimpft hat, weil nämlich vor dieser Flanke zum Ausgleich steht er halt ein bisschen weit weg. Und er hätte auch ein bisschen näher rangehen können und auch ein bisschen besser das verhindern können, dass diese Flanke so kommt. So, und um das jetzt alles abzurunden, na, komme ich halt wieder zu dem Punkt, dass ich sage, warum nimmt er den Jai denn noch raus? Ob jetzt die 3 Minuten noch oder was? Und lass ihn doch da links. So. Okay, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Kevin, wie siehst du das? Bist du auch inkompetent und findest auch die Auswechslung immer so ein bisschen Downgrade oder hast kein gutes Gefühl? Oder ja, darf ich mich da jetzt hier als Schalke-Trainer mit riesiger Inkompetenz bezeichnen?
Also ich habe zu sowohl Bachmann und zu Sanchez 2 unterschiedliche Meinungen. Bei Bachmann ist halt das, was ich nicht verstehe, ist, der ist gelernter IV-6er, 8er, so in dem Ding irgendwie. Also der hat mal da alles gespielt, würde ich sagen. Und du hast in der zweiten Hälfte, ich glaube irgendwann um die 70. Minute herum, hast du 2-mal in kürzester Zeit 2 Aktionen gehabt, wo Bachmann den Ball einfach hätte nur noch durch die Lücke spielen müssen und Silla wäre frei durch. Ja. Ob er die gemacht hätte, ist dahingestellt. Aber stattdessen versucht er da irgendwie über die letzte Kette irgendwie so einen schönen Heber zu spielen, anstatt einfach den Ball flach zu lassen und den mit Tempo durch die Kette zu spielen. Und da denkst du dir halt so beim ersten Mal so, ja, schade, ist unglücklich. Bei der zweiten Aktion denkst du dir dann aber wiederum, Junge, was machst du da, Junge? Spiel das Ding einfach in, da ist nichts mehr gewesen. Spiel doch einfach den Ball durch diese scheiß Lücke da und dann ist gut. Und bei Sanchez sehe ich halt das Problem, wir haben halt das Problem auf der linken, gerade auf der linken Seite, wir haben nichts auf der linken Seite zum Auswechseln. Normalerweise wäre da Vitali Becker oder halt NJ, je nachdem, ne, wer, wenn Becker fit wäre, wer von den beiden spielen würde. Aber du hast halt dann tendenziell nur noch einen IV mit Sanchez. Und dass Sanchez halt als IV als, und dann aber als Linksverteidiger immer wieder eingesetzt wird, das hat das Spiel damals schon in Bochum gezeigt, er kann die Position einfach nicht. Was ja auch absolut okay ist. Wenn du diese Position nicht kannst, sollte man halt überlegen, ob man den da halt einsetzt. Und ich kann auch verstehen, weil NJ, als er ausgewechselt wurde, sagte Muslic in der anschließenden Pressekonferenz, dass er den runtergenommen hat, weil er kopfballstarke Spieler haben wollte, die die Bälle hinten rausknallen. NJ ist halt kein kopfballstarker Spieler, der ist halt eher technisch. Dann kommt noch der Aspekt da hinzu, dass NJ am Fasten ist, was halt dann schon in dem Spiel hat er ja unfassbar viele Aktionen gehabt und sich unfassbar oft in die Zweikämpfe geschmissen. Wo ich dann auch sehen kann, ja okay, kann ich schon verstehen, der Junge, der kann nichts, der hat nichts gegessen, der hat nichts getrunken. Irgendwann ist da Ende und das hast du halt gesehen, dadurch, dass er halt öfters am Boden lag und der sah einfach fertig aus. Dass du dann natürlich Sanchez versuchst reinzuschmeißen, um die Hoffnung zu haben, ein bisschen defensiver stehen zu können, um die Kopfbälle abzuwehren und die Bälle da hinten rauszuhauen, kann ich auch verstehen. Und dass dann halt ausgerechnet Sanchez derjenige ist, der dann einen Ticken zu weit weg steht, ist dann halt wieder ist doof gelaufen. So, aber ich projiziere das gerne dann auf mich und überlege, wie ich mich früher gefühlt habe, wenn ich eine Position gespielt habe, die ich noch nie gespielt habe oder nicht gut konnte. Und ich wurde halt auch mal früher, ich habe als Innenverteidiger angefangen und wurde dann halt durch jede Position gejagt. Und irgendwann hieß es dann mal, ich muss Linksverteidiger spielen. Und du spielst als Linksverteidiger ein komplett anderes Spiel als Innenverteidiger. Du bist ja teilweise viel offensiver unterwegs. Je nach Spiel, Spieler und Mannschaft ist das natürlich unterschiedlich. Aber du hast halt andere Aufgaben. Und wenn du die natürlich dann nicht kannst, ist es dann halt wieder im Coaching das Ding, kann ich den da einwechseln? Hilft er mir wirklich da? mache ich damit auch keinen Fehler, setze ich den Spieler selber damit nicht unter Druck. Und ich will jetzt Muslic nicht dafür verantwortlich machen, dass er da einen Fehler gemacht hat, um Gottes Willen. Wir haben halt nichts anderes. So, dann schmeißt du den halt da rein. Aber es ist halt wieder Sanchez und es ist halt wieder unglücklich gewesen, dass er derjenige ist, bei dem man das sieht. Wenn das jetzt ein, keine Ahnung, Katic gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, komm, der hat so viele gute Aktionen gehabt.
Ja.
Scheißegal, passiert. Sanchez hat jetzt öfter bewiesen, dass er halt einfach kein Linksverteidiger ist und halt öfters auf verlorenen Posten steht. Und dass dann halt wieder genau ausgerechnet er das war, ist natürlich schade für ihn, weil jetzt kriegt er wieder, wahrscheinlich nach dem Spiel wieder 20.000 Hasskommentare gekriegt und sonst was.
Aber sag mal, einmal kurz dazwischen, weil du eingangs deines Statements ja meintest, du hättest da zwei unterschiedliche Sichtweisen, war jetzt, nach dem, was ich gehört habe, hörte sich das jetzt für mich so an, als würdest du es doch im Grunde genauso sehen, dass jetzt beide, Bachmann und Sanchez, wirklich kein Upgrade sind oder beide irgendwie nicht sonderlich gut eingesetzt sind oder was bringen als
das werden, das Blöde ist halt, beide werden halt auf Positionen eingewechselt, die sie nicht können.
Ja.
So, ja, das ist halt das Blöde.
Ja. Aber Bachmann, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen. Dann glaube ich mittlerweile, der hat halt irgendwas in der Hand. Ja, gegen irgendwelche Verantwortlichen, irgendwelche expliziten Videos, so Epstein-mäßig. Ja, weil anders ist das ja einfach nicht mehr zu erklären, warum der jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren immer wieder vorne eingesetzt wird. Oder der ist halt irgendwie so ein Trainingsmonster und macht dann die coolsten Fallrückzieher und Stürmeraktionen. Aber also wirklich, der hat ja noch in keinem Spiel irgendwas offensiv Cooles gezeigt. Wobei, was er nicht heißen soll, dass er nicht ein cooler Typ ist, ein cooler Recke und irgendwie auch immer hilft, was wegzuverteilen. Das ist ja alles damit nicht gemeint, nur genau wie du sagst. Da vorne bringt er halt nichts. So, ne? Und ja, die Sanchez-Sache auch. Also, kurzum, du siehst es so ähnlich wie ich, dass das jetzt nicht ganz so sinnvoll ist. Wie gesagt, bei N'Jai fand ich halt einfach, was du auch eben mit dem Fasten erzählt hast, alles okay, aber das waren ja nur noch 2 Minuten oder 3. Weißt du, also wenn das jetzt Viertelstunde vor Schluss wäre und sagten, ey, der kann nicht mehr raus mit dem. Aber jetzt so die 2-3 Minuten, ich habe da einfach irgendwie ein besseres Gefühl gehabt. Ja, jetzt ist es aber so, ist jetzt halt irgendwie noch dazugekommen und ja, ich denke, damit müssen wir uns jetzt anfreunden und damit werden wir uns auch die letzten 8 Spiele noch anfreunden, dass die beiden und auch die anderen ja, einfach immer wieder reinkommen werden und zumindest mir dann und vielleicht auch dir nicht das allerbeste Gefühl geben.
Was ich halt nicht verstehe ist, wir haben auf der Bank einen Spieler, der war jetzt wirklich lange verletzt, dadurch, dass er einen Kreuzbandriss hatte. Ich verstehe aber nicht, Chibara kriegt so 0,0 Einsatzzeiten.
Ja.
Und es wird ja von jedem geschrien, dass das ja ein absolutes Talent ist und der ist super, dann verstehe ich halt nicht. Also ich kann irgendwo so ein bisschen den Unterschied verstehen, warum ich eher einen Bachmann reinstelle, weil der ist, keine Ahnung, 2 Meter oder so. Der ist halt natürlich, was Kopfbälle angeht und Flanken verteidigen, halt besser als ein Chibara, der 1,70 ist oder 1,75 oder was weiß ich. So, aber wenn du dann nochmal den Aspekt hast, dass du eventuell noch Konter fahren könntest, beziehungsweise die Chance darauf kriegen könntest, würde für mich ein Chibara halt mehr Sinn machen. Okay, das ist halt dann Ermessenssache. Was will ich mehr? Will ich wirklich hinten Beton anrühren, dass da wirklich nichts mehr passiert? Oder will ich halt nochmal so ein bisschen offensiv noch die Möglichkeit haben, eventuell noch auf das Dritte zu gehen? So, das ist dann halt immer eine Ermessenssache von Trainer.
Ja, da, ich glaube, hier bei Chibara, Muslic ist halt einfach ein, also ich irgendwie, immer wenn Spieler gefragt werden jetzt in dieser Saison, jetzt letztes Wochenende, habe ich mir mal da die ganzen Stimmen angehört, aber von Schallenberg und Karaman nach dem Spiel. Und wenn man die fragt zum Trainer, ja, wie ist denn der so? Und das ist das Erste, was wirklich jeder sagt, ja, der hat hohe Anforderungen. Also das ist so, so das erste Statement, was alle geben. Und ich finde, das kann man sich ja auch vorstellen. Ich finde, das spürt man auch von seiner Ansprache her. Das ist deutlich. Und da geht es eben auch viel um Disziplin. Mhm. Und da gab es halt irgend so einen Vorfall, glaube ich, wegen zu spät kommen oder so. Mhm. Ja, und das hat er dann irgendwie auch auf dem Schirm. Und das kostet einfach ein bisschen was. Und ich denke, das ist ein Grund dafür mit, warum der jetzt eben, ne, was viele fordern oder du auch zumindest in den Raum gestellt hast, ja, dass er da eben nicht so schnell den einwechselt, so wie wir das mit unserer Bundestrainer-Inkompetenz uns wünschen würden. Mhm. Ja, verstehe den Punkt auch. Ich würde ganz gerne einmal, nehmen wir den Kilo noch mit ins Boot, das kann man immer so schön hier, wenn wir über das Spiel reden, seine schöne E-Mail, ja, tun das hier zusammenfassen, nochmal das Spiel, dann können wir es abrunden. Betreff, was sehr schön begann, nimmt dann aber tragische Züge an. Hallo ihr Kuschelkinder vom Knappencast, da wären wir fast an der Spitze etwas davon gerast. Ja, wir hätten den Sieg so etwas von verdient gehabt. Da ist aber ein Schiri überschnell dazwischen getrabt. Ich finde, da Dzeko den Gegenspieler gar nicht gesehen hat, die gelbe Karte zu zeigen, wäre vielleicht eine bessere Tat. Es ist, wie es ist. Wir müssen mit der Entscheidung leben. Immer noch an der Spitze. Wir werden immer noch an unsere Ziele streben. Karius sieht bei der letzten Aktion auch nicht glücklich aus. Ein Pünktchen gegen Hannover, mehr kam einfach nicht heraus. Ich sage es, wie es ist, auf Schusters holen, dann müssen wir die 3 Punkte halt in Darmstadt holen. Die Dramatik nimmt bei uns halt immer ihren brutalen Lauf. Aus dem Münsterland grüßt der Kilo mit einem königsblauen vierfachen Glück auf. Danke, Kilo. Danke an alle, die uns auch was schreiben wollen. Feedback, Knappencast, wirklich immer gerne gesehen. Knappencast@mail.de, E-Mail-Adresse zum Glück. Bei Instagram Knappencast, Kommentare hinterlassen. Gerne dürft ihr uns auch unterstützen. Bei PayPal auch knappencast@mail.de. Und am allerschönsten für uns immer positive Bewertungen, Sterne und Rezensionen, Apple Podcasts, Spotify. Vielen Dank, Hausmeisterei an der Stelle abgeschlossen. So, jetzt gehen wir wieder zu Kido, Kevin. Und da würde ich jetzt, weil er ja alles im Grunde wieder so schön zusammengefasst hat, wie wir auch schon gerade besprochen haben, das Letzte nehmen, nämlich die Dramatik nimmt bei uns halt immer ihren brutalen Lauf. Ja? Mhm. Und da habe ich dann so abschließend, also wir haben ja eingangs über die, wie wird man denn gelassen und so. Bei mir dauert es dann schon ein bisschen. Heute geht es auch wieder einigermaßen. Und dann kann man ja erstmal nüchtern sagen, okay, wir sind noch Spitze, war ein Punkt gegen Hannover, super Mannschaft. Mhm. Und dieses Dramatische, dieses Schalke-mäßige, da würde ich jetzt sagen, okay, man kann theoretisch auch jetzt den Fokus positiv umdrehen und sagen, boah, sowas schweißt aber zusammen. Also wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, verständlicherweise in dem Fall auch, dass das eben natürlich uns sowieso als Fans und als Verein und als große Gemeinschaft, aber dann auch die Mannschaft an sich sowas wie jetzt erst recht Effekt. Und dass man einfach weiß, dass man Schalker ist und dass man irgendwie so zusammengehört und dass man zusammen eben auch leidet. Und dass ich das dann an der Stelle sage, komm, das kann uns nochmal einen positiven Schub geben. Wie siehst denn du das?
Es kann auf jeden Fall, also ich finde immer, oder ich was ich auch meinen Jungs immer sage, klar, Gewinn ist natürlich das Beste, was du im Fußball haben kannst, aber du wächst als Team immer mehr zusammen, wenn irgendwas gegen das Team passiert oder du verlierst oder du alles gegeben hast und unentschieden spielst, so wie bei Schalke jetzt der Fall war. Und du wächst immer mehr an sowas als an einfachen Siegen, wo du 3-4-0 zu Hause ohne Probleme gewinnst. Es ist einfach so.
Ja, doch schön. Ja, hast du das auch nochmal gesagt. Weißt du, man kann ja auch mal wieder eine Brücke schlagen zur echten Welt, weißt du, Menschen, dass sie sich uneinig oder streiten irgendwie in der Familie und wenn dann irgendein Familienmitglied irgendwie was Schlimmes passiert oder ist ja im Krankenhaus, dann fällt das halt runter, so diese internen Streitigkeiten, dann sagt man, oh je, die Mutter und dann halten alle wieder zusammen, verstehst du, wie ich meine und so, ja. Finde ich, das ist auch ein gutes Bild, was du da gesagt hast und ja, dementsprechend, mein Gott, Leute, ja, natürlich hatte ich auch schon so im Kopf und mein Sohn auch gestern, boah, wenn wir wegen den 2 Punkten nicht aufsteigen und so. Ja, aber dann, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und irgendwie werden wir natürlich herausfinden, wo du wohnst und dann machen wir das nicht mehr so im Comic-Style mit Dottore Robinho, sondern es ist Dr. Robin Braun und er ist des Lynchmordes ist er dann ausgesetzt und dann kriegen wir dich auch. So, ne? Also, aber ja, also wie gesagt, erstmal können wir es ja noch positiv sehen und gucken dann gleich nach Darmstadt, wie wir das vielleicht wieder gut machen können. Sollen wir das Spiel an der Stelle einfach nochmal abwarten? Wobei ich hier noch was gerade gelesen habe. Ich wollte eigentlich mit dir noch der Westen durchgehen, aber bevor, brauchen wir jetzt nicht groß die Rubrik aufmachen. Aber ich habe zumindest hier mal die Schlagzeilen aufgemacht. Und da steht jetzt hier natürlich Dzeko Drama auf Schalke. Riskiert er mit dieser Aktion eine noch längere Sprache? Weißt du, welche Aktion damit gemeint ist?
Ja, ich kann mir eine vorstellen.
Dann sag mal.
Ja, dass er nicht in der Kabine war, ja, sondern am Spielfeldrand, am Spielfeldrand jetzt nicht, aber an der Trainerbank so auf der Treppe stand. Mm. Und das ist laut Definition eigentlich untersagt, wenn du eine rote Karte kriegst.
Mm. Ja, genau das ist es. Cool, du checkst die Sache. Es war total interessant, weil mein Sohn meinte nämlich als allererstes dann auch, schöne jugendliche Neugier, ja, was muss man denn dann machen mit der roten Karte, was ist dann so? Dann habe ich auch irgendwie zuerst gesagt, ja, dann muss man in die Kabine oder der guckt das jetzt von der Kabine aus und so. Oder kam irgendwo hoch auf die Tribüne oder so, aber dann stand er halt da, ne? Und dann hat man das ja irgendwie auch gesehen und hier steht jetzt aber, dass das in der Vergangenheit auch öfter schon wohl so gewesen ist. Mhm. Und ja, und das ist sowas wie so eine Grauzone ist und dass der DFB deswegen eine längere Sperre verhängt, ist unwahrscheinlich. Ne? Genau, also das wäre noch das zum Spiel. Und dann, ja, soll ich sagen, hacken wir es mal ab an der Stelle, oder?
Ja, würde ich sagen.
Ja, und packen, wie gesagt, den neuen Mut. Und machen jetzt mal was Positives. Und da kommen wir ja direkt mal zu dir. Gehen wir nämlich mal ein bisschen die anderen Teams durch. Die waren nämlich alle erfolgreich. Die U23 hat gegen Gütersloh gewonnen. Ja, es sind immer noch 9 Punkte Rückstand zum ersten Platz. Aber echt eine super geile Saison von der zweiten. Und die U19 hat das zweite schwere Auswärtsspiel in Folge gewonnen, damit die auch da noch eine Chance haben um die deutsche Meisterschaft. In Augsburg. Coole Sache. So. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, aber wir sagen jetzt was zum Team 1, ja, wie es immer noch heißt, und die waren beim SV Thülen. Das heißt also, die waren bei dir, ist das jetzt richtig?
Genau, also eigentlich wären sie in Thülen gewesen,
ja.
Aber dadurch, dass wir am Samstag noch schönerweise noch mal ein bisschen Schnee gekriegt hatten.
Ach, schön. Ach, das ist das Sauerland nicht schön, Leute. Wir haben doch viel darüber geredet, über das Holzhacken und das Melken der Kühe ohne Maschinen. Und deswegen kriegt ihr als Einzige anscheinend in dem ganzen Land noch mal Schnee. Herrlich.
Weshalb unter anderem auch ein Spiel von meinen Jungs abgesagt wurde, weil der Platz halt komplett voll mit Schnee war.
Ist ja Wahnsinn.
Musste das Spiel halt aus Thülen aus, weil die haben Rasenplatz und der wird wahrscheinlich unbespielbar gewesen sein, zwecks Matsch und sowas. Dann einen Tag später dann doch hier bei uns stattgefunden hat, weil wir halt Kunstrasenplätze haben. Und ja, ich habe mir da mal gedacht, ach, wenn die Damen schon hier sind, warum guckt man sich das denn nicht mal an?
Ja, aber jetzt sag mal, also Thülen ist auch dann im Sauerland.
Ja, ist ein Nachbarort, 5 Kilometer von hier, von Brilon.
Genau, du warst auf Brilon, genau, das wollte ich jetzt nochmal fragen. Gut, in dem Artikel jetzt hier auf der Schalke-Webseite steht das jetzt gar nicht, dass die in Brilon waren. Und dann hast du also, haben die dann zeitgleich gespielt zur ersten? Also während du am Fernseher zweite Halbzeit guckst, waren die draußen schon am Spielen?
Nee, die haben tatsächlich, also die haben angefangen um 15 Uhr.
Ach so, okay.
Also so, ja. So ungefähr, ich hab das Spiel, von Schalke, also von den Herren noch zu Ende geschaut und hab mir dann das Spiel der Damen angeguckt.
Ja, jetzt hast du doch, im Gegensatz wahrscheinlich zu den meisten von uns, bist du also mal in das Vergnügen gekommen, die auch mal live zu sehen? Wie ist denn das so, die Damen zu sehen? Und wie macht die denn Eindruck auf dich? Haben 9-1 gewonnen, ne? Wenn ich das hier richtig, oder?
Richtig.
Ja, ja, erzähl mal. Und wie fühlt man sich denn überhaupt so als Fan? Denkt man, Mensch, die haben auch Blau-Weiß. Wobei ich finden muss, ich sehe jetzt gerade hier Bilder, Die Trikots sind dann eher so semi, die haben wieder so komische Teilchen in Weiß an der Seite und haben dann irgendwie so ein, was ich auch gerade sehe, die haben irgendwie so eine Art Doppelsponsor. Also klar, haben die vorne natürlich einen, Flaconi, was auch immer das ist. So eine
Und hinten
Porn.
auf dem Rücken auch noch.
Ja, und unten auf dem Rücken haben die aber auch noch was, ne? Sehe ich gerade auch. Ja, genau. Also, dann erzähl doch mal ein bisschen. Wie ist denn das so, wenn man die live sieht?
Ist tatsächlich das zweite Mal schon, dass ich sie live
Oh,
gesehen habe.
okay.
Weil es gab ja auch schon eine Vorsaison, wo die Damen
Ja.
dann in Tülen waren.
Ja.
Wo wir dann auch wirklich in Tülen waren. Da habe ich allerdings nicht mehr so viel von dem Spiel gesehen, weil da sind wir erst leider zur zweiten Halbzeit gekommen. Aber das, was ich da schon gesehen habe und auch gestern gesehen habe, ist, die Mädels spielen halt super überqualifiziert für die Liga. Tülln ist jetzt nicht, klar, ist jetzt nicht das Maß der Dinge. Die sind Zehnter, glaube ich, was für so ein kleines Kaff wie Tülln schon Wahnsinn ist, dass sie in der Westfalenliga spielen. Aber es ist halt nicht der Gegner, muss man halt auch dazu sagen. Und das war, du hast dir halt gefühlt ein Trainingsspiel angeguckt. So, dass die Damen waren halt drei, vier, fünf Klassen besser. So, spielerisch ist halt Wahnsinn zu sehen, wie strukturiert und gut die das auf dem Platz machen. Ich war immer wieder davon begeistert, wie die Damen, was bei mir zum Beispiel immer so als Jugendtrainer dann sofort auffällt, was bei uns dann halt noch so ein bisschen ausbaufähig ist, die Damen oder die Mädels, die reden unfassbar viel auf dem Platz.
Okay.
So, die geben Kommandos, die ermutigen sich, die pushen sich. So, und das sehe ich dann halt bei meinen Jungs, die machen das auch. Keine Frage. Aber da halt ab und zu nicht wirklich jedes Spiel, die gehen nicht wirklich in jedes Spiel rein und reden viel. Man muss denen halt öfters noch sagen,
Okay.
kommuniziert miteinander, so und solche Sachen halt. Klar ist das jetzt ein Unterschied, ne? Die spielen, sind 14 Jahre alt, die Mädels, die da spielen, sind mindestens schon 18. Vielleicht sind auch noch ein paar 17-Jährige dabei. So, aber da läuft das alles so viel besser im Spiel und auch so so das spielerische Können, was manche haben. Ich weiß nicht, welches Tor das war, aber da kriegt eine Spielerin von Schalke den Ball halb hoch auf die Brust gespielt, die nimmt ihn mit dem Knie runter, lässt eine Verteidigerin aussteigen, spielt dann per Hacke zurück auf eine andere, die komplett frei steht und die haut das Ding einfach voll in den Knick. So, das ist halt schon geil zu sehen. So, das macht halt Spaß zu gucken. So, wie gesagt, klar, der Gegner war jetzt nicht, wo du dir denkst, boah, das wird jetzt aber schwierig heute. So, da bist du schon von vornherein. Ich habe zu meinem Onkel gesagt, die werden sich mindestens sieben, acht Dinger fangen. So. Aber trotzdem, das zu sehen, wie die miteinander spielen, ist einfach cool zu sehen.
Schön.
Und dann irgendwann zu wissen, wahrscheinlich, hoffen wir es mal, dass die Mädels irgendwann hoffentlich in der Bundesliga spielen, oder in der Frauenbundesliga. Ist so cool zu wissen.
Schön.
So, das macht Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß wirklich an Frauenfußball habe. Ohne, das klingt jetzt böse,
Ja, ich wollte
so,
gerade
aber
sagen, die Genderpolizei lacht herzlich.
Es ist ja, es ist ja kein Geheimnis, dass Frauenfußball ein Unterschied ist zu Männerfußball. So, sei es jetzt, ist
Ich bin
egal,
vorsichtig. Ich höre nur zu.
Teilweise, was ich halt an Frauenfußball cool finde oder viel cooler ist, wie bei den Männern, da gibt es nicht dieses Rumgejammere.
Nee. Ja, das
Bei den
ist.
Frauen, die gehen teilweise, das und das denkt man erstmal gar nicht, weil die, ne, ich sag jetzt mal, so zierlich aussehen, die gehen teilweise in die Zweikämpfe rein, wo du denkst, boah, hol, huiuiui, da möchte ich jetzt aber nicht der Verteidiger sein. So, und bei den Kerlen siehst du dann halt das Problem, die gehen in den Zweikampf und dann hörst du auf einmal einen lauten Schrei und dann wälzt er sich erstmal eine halbe Stunde auf den Platz. So, ich habe schon Frauenfußballspiele gesehen, wo die Dame einen Ellbogen auf die Nase gekriegt hat, geblutet hat wie ein Schwein, aufgestanden ist und weitergespielt hat. Das ist im Männerfußball nicht zu sehen. Das wäre nicht passiert. So, da ist die Dramatik, was so Zweikämpfe angeht, eine komplett andere. Und das finde ich halt cool. Weil da wird aufgestanden und da wird Fußball gespielt. Nicht irgendwie auf dem Platz, ich versuche jetzt dadurch irgendwie eine Freistoßposition rauszuholen, damit mein Team einen Freistoß kriegt. Nein, da wird aufgestanden und wird versucht, sich den Ball zurückzuholen.
Ja, klar.
Und das ist so eine coole Mentalität, was halt teilweise in manchen Männerfußballmannschaften halt komplett fehlt.
Ja. Also.
Ist einfach so.
Für unsere Gender-Freundinnen und Freunde da draußen, Kevin meinte mit zierlich einfach, dass sie aussehen wie eine Frau. Ja, nicht, dass ihr uns da falsch versteht und denkt, wir tun ja alte Schubladen bedienen. Also
auf gar keinen Fall.
Eine Frau sieht halt einfach aus wie eine Frau, ein Mann wie ein Mann und ein Löwe wie ein Löwe und ein Eichhörnchen wie ein Eichhörnchen. Ja, also es war einfach nur eine freundliche Beschreibung und die Unterschiede hast du ja im Grunde im Positiven ja jetzt auch schon beschrieben und das sehe ich auch so und das feiern ja auch alle, dass das im Grunde, können wir ja auch sagen, und das ist ja der Fußball, den ich liebe oder kenne, so dieser ehrliche Fußball. Und das ist ja keine Plattitüde, sondern das ist der, den wir, ich sage jetzt mal, bis zum 12. Lebensjahr selber alle gespielt haben. Weil kein 8-Jähriger, also zumindest damals nicht, natürlich heute durch die ganzen Vorbilder in den Medien, aber man kommt als 8-Jähriger nicht auf die Idee, bei einem Fußballspiel irgendwie einen sterbenden Schwan zu simulieren oder irgendwas zu tun, um sich irgendwie so einen Vorteil zu erheischen. Ja. Und das sind alles echt extrem negative Auswirkungen, wird durch den VR natürlich immer schlimmer und das haben wir halt beim Frauenfußball nicht. Und das ist auf jeden Fall ein gravierender Unterschied zum Positiven für den Frauenfußball. Ich finde es schön, wie du das beschrieben hast. Das mit der Bundesliga ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Wir werden auf jeden Fall in die dritte Liga aufsteigen in diesem Jahr und ich finde es total cool, dass wir mal so einen Live-Bericht haben. Ne? Das finde ich immer nur von außen das so besprechen müssen, sondern dass du echt live vor Ort warst und da coole Eindrücke jetzt geschildert hast, finde ich total schön. Und da freuen wir uns, haben wir da zumindest was Positives. Bevor wir jetzt gleich gucken, wie es beim wahrscheinlich wieder dramatischen Spiel am Samstagabend weitergeht, würde ich gerne mit dir, sitze gerade vorm Laptop und kannst mal auf eine bestimmte Internetseite gehen, die ich dir jetzt gerade sage.
Ich habe zufälligerweise gerade mein Handy in die Hand genommen und wollte gucken, wie die Tordifferenz von Darmstadt ist. Aber ja.
Ja, die ist auf jeden Fall besser als unsere. Und zwar geh doch mal einfach auf die Schalke-Seite, also schalke04.de und wenn du ein bisschen runterscrollst, weil das würde ich mit dir jetzt ja gerne noch was einbauen, siehst du beim News Center kommt als viertes neue Merchandise-Kollektion für Mitglieder. Die Finalisten stehen fest. Da haben wir irgendwie Fans so neue Designs gemacht, 4 Stück. Mhm. Und die würde ich jetzt gerne mit dir raten. Ja, du siehst die 4 jetzt, ne? Mhm. Dann klickst du mal drauf auf den Artikel und dann kann man die Reihe nach so runtergehen und wir versuchen sie bestmöglich zu beschreiben. Und dann würde ich sagen, machen wir von 1 bis 10. 1, oh nee, also würde ich nicht an 10 oder brauchen wir nicht. Und 10, absoluter Hammer, okay? Ja, also ganz kurz für euch da draußen, also das sind so T-Shirt-Designs und da durften exklusiv Schalke-Mitglieder quasi Vorschläge machen und jetzt sind 4 Entwürfe, wenn ich das richtig kapiere, in der Endauswahl und keine Ahnung, wahrscheinlich der dann die meisten Stimmen bekommt, der gewinnt dann und dann wird es quasi das veröffentlicht. So, also, und jetzt gucken wir uns das an. Das erste Design heißt 1000 Freunde, ist jetzt hier in schwarz. Ja, hat vorne steht einfach nur drauf, so 1000 Freunde, das wäre an sich ganz nett. Und auf der Rückseite, ja, ist es so in so einem Viereck steht da 1000 Freunde. Ja, ganz unten noch so 1904 und dann ist da irgendwie so eine blaue Fahne noch so durchgezogen. Ja, also Kevin, wie gesagt, wir raten von 1 bis 10. Ja, komm, fang du mal an.
ich würde dem Ganzen tatsächlich, ich bin gerade am Überlegen, also ich bin eigentlich so ein Fan schon davon, so minimalistisch vorne zu sein und dann hinten schon so einen coolen Backprint zu haben. Mhm. Allerdings bin ich halt wiederum kein Fan von Zahlen so große hinten auf dem Rücken. Deswegen, also ich würde es mir trotzdem holen. Aber ich würde dem, glaube ich, eine 5 von 10 geben.
Ja, Ich bin auch bei 4, ja, oder 5, okay, komm, dann einigen wir uns drauf. Ich finde zum Beispiel dieses 1904, was dann bei diesen Freunden, wer hat das denn gemacht? Also jetzt dann kann man das Freunde ja gar nicht richtig lesen, das ist schon ein bisschen komisch. Und irgendwie wirkt das halt auf Schwarz dann auch ein bisschen komisch, finde ich. Aber ja, klar, man will halt Blau-Weiß da irgendwie dann unterbringen. Ja, ich finde halt so diese, ich finde die Idee mit 1000 Freunden, also die Vorderseite, wo man so denkt, ah cool, das ist wieder so ein Merkmal, wir Schalker wissen genau, was damit gemeint ist, das haben die anderen nicht, ja. Den Ansatz finde ich cool, aber so könnte alles noch ein bisschen feiner sein. Also bin ich auch bei 5, ja. Gucken wir mal, wen wir nehmen würden. So, das zweite heißt Mythos 1904. Das ist jetzt in Blau, auf der Vorderseite steht in Weiß einfach, wir sind Schalke. Ja, und dann ist es genauso, wie du dir das ja wünschst, so hinten einen großen Backprint. Und dann ist halt ein Förderturm in Schwarz und dann, aber auch hier wieder, Mythos steht dann dahinter, kann man aber eigentlich gar nicht lesen, wenn man es vielleicht nicht wüsste, weil der Förderturm das eigentlich bedeckt. Ja, man steht dann da drunter, wir sind Schalke. Okay, jetzt fange ich mal an. Boah, ich komme da auch nicht, also da würde ich jetzt sogar eher noch eine 4 geben, weil... Also auch wieder die Idee cool, auch der Spruch cool, wir sind Schalke. Auch den mittig zu setzen auf die Vorderseite finde ich auch mal was Schönes, nicht so links oben. Boah, aber wie gesagt, man kann dieses Mythos gar nicht richtig lesen. Ja, ich weiß nicht, also so, man spürt die Energie, man spürt, wir sind Schalke, man spürt den Förderturm und auch so Mythos, aber irgendwie so grafisch holt es mich nicht ab und deswegen bin ich bei einer 4. Wie sieht es bei dir aus?
Da, ich glaube, da werden wir uns... Oh, da bin ich bei einer komplett anderen Meinung tatsächlich.
Ja.
Als ich das gerade in der Übersicht gesehen habe, habe ich sofort gedacht, das T-Shirt willst du haben.
Oh, cool. Okay.
Und ich finde das... Ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht gerade beschreiben, was ich genau daran so cool finde. Aber allein schon dieses Design, also wie du schon sagtest, dieses Wir sind Schalke auf der Mitte,
ja, das ist schon Brust
zu haben, stimmt, ja, ist schon okay, cool.
Ja.
Und dann hinten dieses Wahrzeichen, diesen Förderturm zu haben und dann darunter so eine so Menschen mit bei, wo einer einen Schal hochhält mit 1904.
Ich finde das total... okay, das sehe ich jetzt, okay.
Ich finde das total...
Sehe ich jetzt genauer, stimmt, ja?
Okay. Sehr gut, ich finde das sehr gut. Ich glaube, machen wir nur runde Zahlen oder machen wir auch so 0,5?
Du kannst machen, wie du willst.
Dann gebe ich dem Ganzen 8,5.
Okay, wir können es ja so machen. Ja, jetzt, ich muss hier ein bisschen näher rangehen. Ja, ich fühle es jetzt auch ein bisschen mehr. wir können ja trotzdem, gut, ich Fähnchen im Wind, wie ich bin, gehe ich dann mal von mir aus auf 5 oder 6 hoch, dann sagen wir mal, wir nehmen immer den Durchschnitt von uns, sagen wir mal, hätten wir jetzt hier eine 7, bei dem anderen eine 5, dass wir zumindest gleich den Favoriten kehren. Okay. So, das dritte Design 3 Tradition aus Gelsenkirchen heißt es, das ist jetzt in Weiß. Ja, auf der Vorderseite in so einem, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist 60er Jahre, so Schriftart, steht einfach nur Schalke Unterstrich mit Ausrufezeichen. Ja, und auf der Rückseite ist so, ich weiß es nicht, so Best of London oder hier ist halt Best of Schalke. Da sind halt so Designs gesammelt, die Arenen, Flutlichtmast, irgendwie ein Bus, warum auch, oder eine bestimmte Linie, das kann ich jetzt hier nicht erkennen, vielleicht eine bestimmte Straßenbahnlinie, dann irgendwie ein Bier, so einfach so verschiedene Icons, da so alles drauf gemacht, das ist ziemlich vollgeprollt. Erwin ist da noch rechts oben, jubelnd. Boah, aber nee, also das ist... Ich weiß nicht, also das ist einfach so zusammengeschustert, aber ja, klar, es sind halt alles so Schalke-Symbole, klar, eine Grubenlampe ist auch noch dabei, eine Fahne natürlich, aber das holt mich weder optisch ab, noch inhaltlich, und da gebe ich eine 2,5.
Okay. Ich muss sagen, das Einzige, was mich an dem T-Shirt stört, ist, dass das ist, glaube ich, eher so ein Cremefarben.
Ah ja, okay. Okay.
Strahlend weiß sieht nicht so aus.
Ja, okay, vielleicht.
Hätten die dieses T-Shirt in so ein Königsblau gemacht und das andere in Weiß, hätte das, glaube ich, nochmal einen anderen Einfluss. Und wenn ich das so mit einbeziehe, gebe ich dem eine 6.
Gut. Ja, aber dann zusammen, meiner, miesen Note sind wir dann trotzdem bei 4. Wenn ja. wir jetzt noch, das tun wir nicht, aber an der Stelle können wir es einmal machen, die berühmten, ja, vielleicht teilweise von KI auch gesteuerten, aber von modernen Designern hinzu entwickelten Sprüche dazu nehmen, dann würden wahrscheinlich die Bewertungen deutlich schlechter ausfallen, weil hier haben wir zum Beispiel, da steht drunter, mit einer vielfältigen Motivkombination im Line-Art-Stil betont der moderne Print drei Dimensionen des FC Schalke 04 zugleich. Tradition, Heimat und Zusammenhalt. Boah, Alter. Also, wo wird jetzt hier Zusammenhalt betont?
In diesem, ja, das habe ich mich auch gerade gefragt.
Line-Art-Motiv. Egal, aber das tun wir ja nicht dazu brennen. Jetzt kommt noch das vierte, da darfst du mal wieder anfangen. Ich erkläre es kurz. Das heißt, wieder wird denn Schalke 04 verbindet. Und das ist ja, das ist jetzt wirklich mal in dem Königsblau. Jetzt steht links oben in so einem schönen Fettprint: Wir sind Schalke. Und dann irgendwie clever. Ja, auf der Vorderseite sieht man so eine 4 in so einem Balkenarrangement mit so weißen Linien. Und auf der Rückseite quasi die 0, was aber gleichzeitig auch wie so ein bisschen wie so ein Tor aussieht. Naja, und dann zieht sich halt diese weiße Linie, die das beides verbindet, so ja, von vorne nach hinten um die rechte Seite des T-Shirts. Ja, okay, dann würde ich doch mal sagen, auch hier wieder hier unten steht, das zeitlose Design visualisiert die S04-Gemeinschaft, passend für Alltag und Stadionbesuch. Kevin, deine Note und Meinung.
Ich mach's kurz. 2.
Ah, Mist, ist aber, da sind wir doch wirklich unterschiedlich. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ganz cool.
Das ist total langweilig.
Nee, irgendwie, mich holt das wieder ab, weil ich so, das natürlich so mag, wenn da was drauf ist, wo wie so ein Code ist. Und normalerweise ist ja auf all unseren T-Shirts oder so, steht ja immer entweder Schalke 04 oder unser Logo oder irgendwas, ja, deswegen war das ja mit diesen 1000 Freunden auch schon ganz pfiffig und hier ist halt einfach nur dieses 04 und mehr brauchen wir nicht, um zu wissen, dass wir es sind. Ja, ich finde schon so, dass ich hätte das 04 gerne ein bisschen schöner grafisch gehabt, einfach so diese langweiligen Balken, aber dann finde ich auch dieses schöne Königsblau vom T-Shirt her sehr geil und auch diesen Fettprint von Wir sind Schalke 04, ist auch so ein bisschen so Nord-Süd-Wechselgesang, finde ich auch. Also da würde ich tatsächlich eine 7 geben. Aber wenn wir dann mit 2 und 7, ist dann die Mitte 4,5. So, dann werten wir alles aus. Ich habe das nicht aufgeschrieben, weiß es aber im Kopf. Ja, also hier dieses Weiße, die Line Art, die steht ganz unten. Das jetzt hier mit dem 04, was ich cool fand. Käme dann danach, dann das mit den 1000 Freunden, da hatten wir 5 Punkte, das wäre dann das Zweitbeste. Und dann würden wir uns jetzt hier einigen auf dieses Mythos 04 mit dem Wir sind Schalke in der Mitte und dem schönen Backprint auf der Rückseite. Also, liebe Fans und Mitglieder, ihr dürft abstimmen, oder wahrscheinlich dürfen nur Mitglieder abstimmen, ja. Ja, also Knappencast würde sagen Mythos 04. Schön, Kevin, das hat Spaß gemacht. Sowas können wir öfter mal machen.
Ja, genau.
Irgendwas raten. Das war cool. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss, jetzt spiele ich nochmal unser Jingle ein. Raten wir mal das nächste Spiel.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Ja, was kommt da auf uns zu? Das wissen wir natürlich alle. Der Zweitplatzierte. Was hast du denn jetzt rausgefunden? Wie ist die Tordifferenz? Ist doch deutlich besser, oder? Bei Darmstadt.
Ich schaue tatsächlich gerade. Ich sag es dir sofort.
Also auf jeden Fall 2 Punkte Rückstand, das kann ich schon mal sagen, am 49.
Ja, ja, ist deutlich besser.
Genau, ne? 19 oder was?
Darmstadt hat plus 19, genau.
Genau, und wir 13, also, ja. Aber das sind so Schalke-Träume. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich träume ja irgendwie schon, man träumt ja immer von irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht, bei der Hannover-Spiel habe ich das jetzt nicht geträumt. Oh, doch, zur Halbzeit hatte ich das vielleicht auch geträumt. Dass ich immer wieder mal denke, ach, irgendwann kommt so ein Spiel, wo wir mal was für unsere Tordifferenz tun. Ja, weil, wenn es nämlich dann alles so weitergeht und da 5 Mannschaften irgendwie so ganz eng und knapp beisammen und das, und dann könnte es ja sein, dass es am Ende auf die Tordifferenz ankommt. Ja, und sollten wir mit irgendeinem dieser 4 anderen dann mal punktgleich sind, werden wir immer den kürzeren ziehen, weil wir die schlechtere Tordifferenz haben. Und klar, ich glaube, Paderborn oder irgendwer hat 14, aber die sind ja noch hinter uns. Und wenn die dann gewinnen und wir eben nicht, dann ja, wird das immer zu unserem Nachteil ausfallen. Also auf die Tordifferenz erstmal nicht gucken, sondern zusehen einfach, dass wir mit gar keinem gleichstehen, sondern den Abstand halten. Und ich finde, die Situation ist ja klar. Durch ganz viel Pech und fiese Sachen könnten wir theoretisch nächstes Wochenende auf den 4. Platz abrutschen, ja, weil eben die anderen, die 3 Punkte dahinter liegen, wenn die gewinnen und wir würden verlieren, dann hätten die halt eben die bessere Tordifferenz und Darmstadt würde ja auch mit einem Punkt vorbeiziehen. So, das ist jetzt das Horrorszenario. Was sagst du denn, Kevin? Was erwartest du vom Spiel? Klar, Dzeko muss ersetzt werden, da müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden. Was hat Bachmann wirklich für geheime Videos vom FC Schalke 04? Weil er wird irgendwie wieder eingewechselt werden. Und ja, was erwartest du von dem Spiel?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Spiel wird, was viele Tore haben wird. Weil ich habe gerade geguckt, Darmstadt hat im Vergleich zu Schalke 11 Tore mehr geschossen. Und die sind damit auch so auch die torreichste Club in der zweiten Liga. Also die haben die meisten Tore geschossen von allen. Mhm. Und ich kann mich leider dunkel an ein Spiel erinnern gegen Darmstadt, wo wir in Darmstadt waren. Und
Pokal meinst du jetzt, wenn du schon so anfängst?
Genau, zufälligerweise war das der Pokal, wo wir aber auch wirklich komplett von Darmstadt aufgefressen worden sind. Und so ein bisschen hängt das natürlich nach und man macht sich natürlich jetzt so die Gedanken, boah, Darmstadt ist schon ein Brett und die sind halt auch wirklich gut. Und oh, das wird auf jeden Fall ein sehr, ich glaube sogar körperbetontes Spiel, weil da war ja auch im Pokal, ging das da ja auch schon gut hin und her. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, die zu schlagen. So, es haben ja andere Vereine jetzt auch schon bewiesen, die dann doch deutlich schlechter dastehen als Schalke. Und auch deutlich schlechteren Fußball spielen. Aber klar, Darmstadt weiß natürlich auch, worum es geht. Und ich glaube tatsächlich eher, dass wir da einen Punkt mitnehmen, was, glaube ich, besser ist, als überhaupt gar nichts mitzunehmen. Aber ich glaube, das wird ein Unentschieden. Das wird so ein 2-2, 3-3, irgendwie sowas
ja,
wird das
sein. Okay, interessant. So, da ich ja weiß, dass uns Millionen zuhören und alle natürlich genau auf alles hören, was wir sagen, eben, das habe ich korrekt, habe ich nicht korrekt wiedergegeben, Schalke hat plus 14, nicht plus 13 und Paderborn hat eben plus 13, nur eben diesen 3 Punkte hinten, wenn die gewinnen würden und wir verlieren, würden die dann aufgrund des Torverhältnisses vorbeiziehen. So, dass wir das nochmal kurz klarstellen und dann gehe ich mal mit dir. Was ich jetzt nicht sehe und glaube, ich meine, ja, das war dann auch so dieser notwendige Dämpfer, finde ich, in der Hinrunde, dieses Spiel, wo dann auch mal alles zusammengebrochen ist. Aber dass wir da wieder so auf den Sack kriegen, also das glaube ich jetzt nicht. Ja, also dass wir da hoch oder deutlich verlieren, klar, können wir natürlich verlieren, die sind stark. Aber ich finde, ja, so diesen Punkt, den du da sagst, dem Unentschieden, da kann ich mich ehrlich gesagt damit anfreunden. Auch in einem positiven Sinne diesmal. Ich wollte nicht extra tief stapeln, damit wir am Ende gewinnen. Weil ich finde vor allen Dingen einmal unsere neu gewonnene Qualität, ne, dass wir wirklich die Spiele viel offensiver auch gestalten können. Und, was ich eben schon mal gesagt habe, ich glaube, dass uns das jetzt sehr zusammenschweißt. Dass wir so eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität einbringen werden. Und dass wir, sollten wir beispielsweise in den Rückstand geraten, dann auch richtig dagegenhalten werden und dann zum Beispiel dann am Ende noch einen Ausgleich erreichen. Ja, also 1-1 oder 2-2, so würde ich jetzt irgendwie mitgehen. Jetzt gehen wir aber mal natürlich auch ein bisschen noch aufs Personal. Ich denke, die ganze Sache mit Taktik und allem und wie gesagt, die Auswechslungen, es wird halt alles wieder so sein und Shibara wird sicher nicht von Anfang an als Dzeko-Ersatz spielen, ja, sondern, so sah es jetzt eben auch schon zu lesen, wahrscheinlich dann Gomez, ja, oder Silla, weiß ich nicht. Und natürlich nicht ganz so stark. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir dann eben vielleicht doch nicht ganz so viele Tore machen. Ja, Also irgendwie, weiß nicht, hast du eigentlich schon alles so richtig gesagt. Also, aber ich hoffe einfach so auf so eine, jetzt erst recht, so. Ich finde, das hatten wir öfter in der Saison, wenn so ein bisschen Widerstand war, dass wir uns dann ganz gut zusammengerissen haben und irgendwie eine entsprechende Reaktion gezeigt haben. Also, das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ist auf jeden Fall ein Do-or-Die-Ding, ne? Also, was heißt Do-or-Die? Aber es geht halt jetzt schon ans große Ganze. Also, das muss man natürlich so ganz klar sagen. Und ja, wie gesagt, ich will das positiv sehen mit Hannover. Also, weißt du, wenn wir jetzt locker gewonnen hätten gegen Hannover, dann wäre jetzt so von meiner Einstellung her und da wäre ich eher negativer oder wäre ich mir eher unsicherer gewesen. Dass dann vielleicht so 1-2% fehlen und jetzt sind die so scharf und heiß. Ich glaube, die werden auch nicht zurückschlagen. Einzige, wie gesagt, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wer spielt im Sturm? Wen würdest denn du aufstellen, Trainer?
Muss ich jetzt meine mein Lieblingsspieler so da sein, außer Acht eigentlich lassen, obwohl es eigentlich nicht geht. Ich würde Sylla aufstellen. So.
Ja, ganz klar. Hätte ich also, jetzt auch gedacht, der wäre jetzt der naheliegende.
Gomis hat für mich halt.
Aber wieso meintest du, müsstest du das außer Acht? Ach so, sonst würdest du Tchibara nehmen, wenn du jetzt, das meinst du mit Liebling oder was?
Also mein Liebling ist tatsächlich Sylla. So, eigentlich, ach so,
ja, dann passt es doch.
Ja, so, ich weiß, was wie die Fans so ein bisschen im Moment zu ihm stehen, weil. Er hat im Moment so ein bisschen das, sagt man ihm nach, so ein bisschen, er kriegt die Tore nicht halt geschossen. So. Ja. Verständlich, verstehe ich, weil, ich weiß nicht, ich glaube, gegen Dresden war eine Situation, wo er den hätte machen müssen. Und ich weiß gar nicht noch gegen wen. Kann ich verstehen, aber man darf halt dann auch wiederum nicht vergessen, wegen diesem, unter anderem wegen diesem Mann, sind wir letztes Jahr nicht abgestiegen.
Ja.
So, deswegen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was ihn angeht. Dann kommt bei ihm noch hinzu, diese ganzen Hin und Her mit Transfer und Nicht-Transfer. Das ist natürlich auch in dem Kopf von dem Spieler drin, weshalb man dann vielleicht mal ein bisschen beschissener spielt. Aber ich sag, wenn du Sylla das Vertrauen schenkst und den da aufstellst, dann wird er dir das zurückzahlen und wird Tore schießen.
Gut, gehe ich mit. Finde ich auch okay. Ich würde auf jeden Fall nicht Gomez nehmen, der hat irgendwie nicht so überzeugt. Vor allen Dingen, ich glaube, es ist nicht ganz so richtig seine Position. Da kennst du dich ja auch gut aus. Irgendwie ist er mehr so hängend, ne? Ein bisschen um den Stürmer rum. Glaube ich, ist er besser aufgehoben. Und wenn er da so alleine vorne steht und bedient werden soll, glaube ich auch, würde ich Sylla nehmen. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und wir werden alle heiß sein. Ja, vielleicht abschließend noch. Der Trainer. Wie läuft's? Wie sieht's denn aus bei deiner Jugendmannschaft? Das ist ja dann C-Jugend, ne? 13, 14.
Genau. Ich kann mich tatsächlich absolut nicht beschweren im Moment.
Ja, das ist ja jetzt sehr deutsch formuliert, also ihr seid Erster.
Wir sind jetzt muss ich kurz überlegen, 8 Spielen ungeschlagen.
Schön. Erster Platz, wir sind, Kreisliga B.
Ja, wir sind Tabellenführer aktuell. Man merkt den Unterschied, wenn ich die Jungs vergleiche bei den ersten Spielen und wie sie jetzt miteinander spielen. Es ist schon sehr schön zu sehen, wie die Jungs zusammengewachsen sind und wie die Jungs auch mittlerweile miteinander spielen. Das Kommunizieren könnte noch ein bisschen besser sein, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Aber aktuell kann ich mich nicht beklagen, wenn ich mich beklagen müsste, dann wäre das Einzige, dass sie halt dieses Kommunikation auf dem Platz zu wenig umsetzen. Aber dafür ist Training da, dafür sind wir da. Deswegen.
Ist das denn nicht ein modernes Zeitgeistphänomen? Ich hatte letzte Woche irgendwie ein paar philosophische Gedanken über die Auswüchse der modernen digitalen Dauerpräsenz. Und da fällt mir gut, eigentlich würdest du auch dazugehören, rein alterstechnisch. Aber da fällt mir doch immer wieder auf, dass ich so, naja, salopp so sage, ja, die jungen Leute heute sind ein bisschen, ich sag's jetzt so, wie ich es immer sage, sedierter. Ja, und zwar meine ich mit sedierter, also eben nicht mehr so expressiv, so ausdrucksstark, im Sinne von, weil sehr, sehr viel Energie eben in diesem kleinen Kasten, oder ist ja gar kein Kasten mehr, verloren geht, sehr viel Kommunikation, unbewusste, indirekte Messages und dann kriegt man wieder ein Video reingespült, ja, und da kommuniziert man innerlich sehr viel damit und dann geht deutlich mehr verloren für die echte Kommunikation im Außen und vor allen Dingen auch so für dieses Ausdrucksstarke und sich irgendwie, ja, mal so durchsetzen und deswegen also von mir, weil du das jetzt als einzigen Kritikpunkt an einer Mannschaft hast, ja, wäre so ein bisschen die Frage, ist das denn überhaupt realistisch, dass es sowas heute noch gibt? In dem Maße, wie du das kennst und wie ich das noch viel mehr kenne, in der Zeit, als wir groß geworden sind.
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Weil ich merke ja, oder sie können es im Training ja auch. Okay. So, da geht's, oder die sind alles andere als, um es in deinen Worten zu sagen, sediert.
Ja.
da sind sie im Gegenteil, da sind sie halt gefühlt die HB-Männchen. Die können halt nicht die Klappe halten. Und das wundert mich dann immer wieder in den Spielen. Ich gehe mal davon aus, das hat auch was mit Nervosität zusammenzuhängen. Okay. Dann auch vor den anderen das zu machen, also vor den Gegnern das zu machen, vor den Eltern. Man ist ja, die sind 13, 14. Ich glaube, ich hätte, oder ich habe in dem Alter, wäre mir das auch unangenehm gewesen,
ja,
so laut zu sein auf dem Platz. Aber auf kurz oder lang müssen die Jungs das halt lernen, weil ich sehe es bei unserer ersten Mannschaft, bei den Herren, die auch Bezirksliga spielen. Ja, die Bezirksliga spielen, so. Da ist halt kontinuierlich Kommunikation da. Und anders wirst du keinen Erfolg im Fußball haben. Ohne, du musst deine Mitspieler mit deinen Mitspielern reden, damit die wissen, was Phase ist. Die können ja nicht kontinuierlich um sich herum gucken. Da sind dann halt so Sachen wie, dass ein Hintermann da ist oder wo er hinspielen soll, wenn er mal nicht, wenn du merkst, ah, okay, er weiß jetzt gerade nicht, wohin er das Ding hinschlagen soll, ist schon wichtig. Wir sind, was das angeht, schon recht weit gekommen, weil man hört immer mehr jetzt so, dass wenigstens gesagt wird, ey, Hintermann. So, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist, wenn die Jungs sagen, wo der Hintermann kommt. Weil Hintermann zu sagen, ist schon mal gut, weil damit weiß der Spieler, der den Ball hat, ah, okay, hinter mir ist einer. Was jetzt aber noch besser wäre, zu wissen, wo er ist, damit ich genau in die entgegengesetzte Richtung ausbrechen kann.
Ja, dann könnte man doch, oder abschließend würde man aber doch so formulieren, diese Kompetenzen und Fähigkeiten diesen jungen Spielern beizubringen und vorzuleben, ist dann die Aufgabe eines auch mental, taktisch und trainingsmäßig geschulten Trainers. Richtig?
Ja.
Gut. Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Und
genau.
Deine Jungs dann hoffentlich bald auch. Also, Kevin, wir haben eingeleitet mit, ja, wir müssen unser Leid klagen und dann geht's dann besser. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Fühlt sich gut an, ja, mit dem Gleichgesinnten über all das gesprochen zu haben. Und irgendwie bin ich jetzt auch wieder schon viel, viel positiverer Dinge. Dafür vielen Dank. Ihr wisst, nur beim Knappcast gibt es gleich einen Cold Closer. Also du auch, Kevin, bleib bitte noch die 40 Sekunden Outro in der Leitung. Dann habe ich nämlich noch was, was ich eben aufgeschnappt habe, worüber wir noch reden dürfen. Ansonsten die offizielle Sendung hiermit vorbei. Also wie gesagt, hat großen Spaß gemacht, hat Mut gemacht. Euch hoffentlich auch da draußen. Wie gesagt, wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über eure Kommentare, positive Bewertungen und natürlich ganz lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Kevin, Schlussworte für dich.
Ich kann nicht viel sagen. Es hat mir nach, ich glaube, das war sogar das erste Mal dieses Jahr, dass ich wieder Teil des Podcasts war. Es hat wieder unfassbar Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich muss wieder viel öfter mal dabei sein. Und ja, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist tschö mit Ö.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdalen.
Da muss man erst mal realisieren, was die heute komplett abgegangen ist im Vorspiel.
der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Cold Closer am Knappencast, legendär. Kevin, ich habe hier ein kleines Thema. Also, das erste, aber weil du es gerade gesagt hast, schön mit Öl. Das ist aber doch normalerweise eher so ein rheinisches Vergnügen, oder sagt man das bei euch im Sauerland auch?
Wahrscheinlich eher weniger, aber ich habe mir das aus, ich weiß gar nicht, woher ich das hab.
In Düsseldorf hab normalerweise so in der Gegend.
Ja, gut möglich, aber ich keine Ahnung, ich finde das einfach geil zu sagen, schön mit Ö.
Ja.
Das geht einfach so, das geht so locker von der Lippe.
Ja, klar. Oder einfach schön zu sagen, wie ich das natürlich auch tue, aber das ist wirklich sehr rheinisch, wie man das bei uns auch sagt. Also wirklich im Rheinland, so Kölner Raum und diesen Spruch, aber schön mit Ö, dass man es dann nochmal so betont, das wiederum kenne ich aus Düsseldorf, weil die ja immer so ein bisschen exaltierter sind und dann nochmal sowas dranhängen. Ja, jetzt aber. Was ich dir noch ganz kurz versprechen wollte, nämlich dieser Hauptsponsor der Damenmannschaft, ja, das habe ich ja dann eben auch in den Bildern gesehen und dachte schon so, oh, das ist irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen stylisch, aber auch so ein bisschen so pornomäßig fast, ja, so irgendwie dachte ich, aha, schöner Schriftzug da vorne, Flaconi, ja, wir kriegen Geld natürlich vom Flaconi für das, was wir jetzt hier tun, weißt du, was das ist, Flaconi?
Flaconi.
Ja, eben. Boah.
Keine Ahnung.
Wenn man es einmal weiß, ist es logisch. Weil dann könnte man den Begriff Flacon. Woher kennst du den Begriff Flacon? Oder vielleicht kennst du ihn halt eben auch nicht. Ich kenne auch
ja, ich habe so ihn dunkel. Auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist schon mal gut. Aber ich kann auch, ich komm nicht drauf.
Also, ich würde jetzt erstmal sagen, bevor ich jetzt hier wieder Dunning-Kruger-Effekt mit Inkompetenz grüße, genau, ein Flacon, meistens französisch gesprochen, Flacon, ist eine kleine Flasche und eben so mit Stöpsel oder Zerstäuber, das speziell zur Aufbewahrung von Parfum oder wohlriechenden Essenzen dient. Das ist der Flacon und dementsprechend ist Flaconi also eine, ja, wie sie hier auf ihrem Instagram-Kanal das selber bezeichnen, entdecke Beauty-Brands, die zu euch passen. Das Schönste aus Parfum, Make-up, Skincare und Haarpflege. Mm. Das ist Flaconi und das ist also der Hauptsponsor. Boah,
passt ja wie die Faust aufs
Auge. Und da würde ich, weil wir eben auch die Genderpolizei kurz gerufen haben, wir meinen es nicht so, liebe Leute, aber wir können jetzt auch nichts dafür. Ja, genau wie du nämlich auch sagst, so habe ich es auch gedacht und denke, ja, also besser passt es ja nicht, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt mal ganz modern sind, würde man sagen, ach nee, Männer brauchen das auch. Und, oder? Oder, weißt du, wir haben auch hier schon, manchmal kriegen wir Zuschriften, dass man einfach manche Dinge gar nicht mehr sagen oder annehmen darf und vielleicht darf man halt auch gar nicht mehr annehmen und sagen, dass eben also die Brands aus Haarpflege und Style und Make-up, dass die irgendwie jetzt besonders geeignet für Frauen sind, sondern eben für alle. Aber ich würde es auch nicht so sehen wie du.
Ich mache keinen Hehl daraus. Ich benutze auch gerne Parfüm.
Ah, so, schön.
Warum nicht?
Immerhin. Also vielleicht
gut riechen ist doch, ist, keine Ahnung. Also ich rieche lieber gut, als dass ich stinke. So,
ne? Ja, gut, von mir da jetzt kein Kommentar, weil ich jetzt mindestens schon mal öfter gehört habe, dass so dieser, wie nennen wir es mal, natürliche Duft, ja, dass der gewisse Pheromone überträgt, die, weiter will ich das gar nicht ausführen, also dass es halt eben...
Der Moschusduft.
Ja, kurzum, also gar nicht so notwendig ist, dass man noch was dazu tut, sondern dass so dieser persönliche Duft...
Ja, jeder, das kannst du wie ein
Dachdecker halten, ne? Ja, auch schon so einen gewissen Appeal hat. Okay, also, Kevin duftet gut, ich dufte natürlich und beides macht Spaß und so gehen wir jetzt in diesen Montagabend und erfreuen uns der Reaktionen, die da kommen. Glück auf, ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr dabei wart und Kevin, dir auch vielen Dank für die sehr kurzweilige und positive Sendung. Mir geht's viel besser.
Sehr, sehr gerne.
Glück auf, ihr Lieben.